Max, wir müssen reden.
Oh. Eigentlich müssen wir ja nur reden, weil du danach keine Zeit mehr hast in diesem Jahr.
Das ist jetzt die Weihnachts- und Jahresendfolge.
Wahrscheinlich.
Also ich habe jetzt, was heißt Zeit? Ich bin dann einfach bei meiner Mutter und ich habe wirklich einfach keinen Bock, mein Podcast-Equipment zu meiner
der
Mutter
hinzubringen. Der feine Herr, der feine Herr. Was ist denn das für Podcast-Equipment?
Ja, haben wir schon öfters
mal. Ist ja okay, du sollst sollst ja dein Weihnachten genießen und nicht mit mir reden müssen. Das ist ja.
Ja, ich meine, das ist jetzt der 16. September, ist jetzt Mitte.
Der 16. September.
Mitte Dezember. Also, ich kann ja mal erklären, wie meine Kalkulation zustande kam.
Welche Kalkulation? Okay.
Genau. Also, Omikron natürlich.
Omikron, ja.
Also, wir haben ja kein richtig gutes Surveillance hier in Deutschland.
Ja, das ist echt krass, oder?
Und deswegen bin ich jetzt einfach immer davon ausgegangen, dass man die Zahlen von Dänemark und... Hallo Kolja. Wir haben hier gerade eine kurze Unterbrechung. Na gut. Also was ich sagen wollte, ist, dass die Zahlen von Dänemark und von UK, ich habe jetzt einfach mal gesagt, okay, die sind jetzt wahrscheinlich nicht so weit weg von den deutschen Zahlen.
Ja.
Und da hatten wir jetzt diese Woche sozusagen den Break-Even, also die Übernahme von Omikron des der Inzidenz-Dynamik. Also da sozusagen Omikron über 50% jetzt. Und das geht einfach so rasend schnell. Wir aus UK kommen jetzt so Zahlen von 2,2 bis 2,4 Tage Verdopplungszyklus.
Das ist halt UK hatte heute schon den größten Neuzunahme an Fällen überhaupt bisher.
Ich glaube, gestern schon hatte ich das
gesagt. Oder gestern schon?
Ja, ja, also auf jeden Fall, ja, genau. Also es ist
also jetzt, nicht Omikron-Fälle, sondern Fälle überhaupt.
Die sind jetzt einfach, genau, also die Welle rollt und die rollt so fucking schnell, dass man echt nicht hinterherkommt. Und deswegen habe ich meine Termine für dieses Jahr, die ich noch in Berlin hatte, habe ich alle abgesagt und fahre jetzt einfach ein bisschen früher zu meiner Mutter, weil ich halt einfach keinen Bock habe. Ich bin jetzt auch schon seit 6 Tagen oder so isoliert, habe heute noch einen PCR-Test gemacht, negativ natürlich, und ich fahre dann morgen auch mit dem Auto, weil ich glaube tatsächlich, vor Omikron ist man in Zügen nicht sicher. Und deswegen habe ich mir jetzt ein Zixt-Auto gemietet. Halt, Omikron geht ins Geld, kann man schon mal sagen. Der Punkt ist natürlich, es gibt natürlich auch mittlerweile echt eine ganze Menge ermutigender Berichte darüber, dass trotz dieser extrem hohen, schnellen Anzahl an Fällen die Krankenhausanweisungen nicht in dem Maße mitsteigen. Also man kann, glaube ich, jetzt schon relativ sicher sagen, dass Omikron milder verläuft als Delta. Wie viel wissen wir noch nicht, aber es ist, glaube ich, schon sehr deutlich, sieht man jetzt schon, dass es wohl nicht so schlimm wird von der Schwere. Also ich habe keine Angst vor Omikron. Das ist jetzt wieder so eine Sache, die viele Leute nicht verstehen. Ne? Meine Panik ist nicht vor Omikron. Ich habe keine Angst, mich mit Omikron anzustecken. Ich glaube, ich würde Omikron super locker wegstecken. Können wir auch noch gleich drüber reden. Ich habe nämlich jetzt auch noch eine Booster-Impfung.
Ja,
also, man sollte als aus der persönlichen Ebene sollte man keine Angst vor Omikron haben, glaube ich. Aber natürlich.
Es hängt immer von den persönlichen Umständen ab, ne?
Klar, natürlich. Wenn man also, irgendwie, genau.
Wir brauchen halt, uns keine großen Sorgen zu machen.
Das ich würde es halt trotzdem meiner Mutter nicht gönnen, ne? Und
eben. Auch wenn also an deiner Mutters Stelle würde ich, glaube ich, mir schon Sorgen um Omikron machen.
Ja, Sorgen nicht. Also ich glaube wirklich, sie ist geboostert und sie würde es auch nicht umhauen, ne? Also ich mache mir jetzt jedenfalls keine großen Sorgen. Aber ich glaube, wir können Omikron nicht entgehen. Wir werden uns diesen Winter mit Omikron anstecken, früher oder später. Und das Einzige, was ich gerade versuche, ist, es nach Weihnachten zu haben. Ja, also der ganze Aufwand ist nur dafür, dass es nicht mir das fucking Weihnachtsfest zerstört. That's all I'm asking for. Ja, that's all I'm asking for. Ich will es einfach nach Weihnachten haben. Ich gerne im Januar. Ich habe gerne eine Omikron-Infektion im Januar. Können wir gerne machen. Gehe ich raus, gehe ich in die Kneipen, was immer noch offen ist. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist nicht mehr so viel offen, weil Lockdown kommt bestimmt. Denn, und das ist natürlich die andere Sache, die Fallzahlen werden so rasch steigen, dass selbst die verminderte Schwere von Omikron natürlich zu einem massiven zu einer massiven Hospitalisierung führen wird. Ne?
Was ich bisher so gelesen habe, ist, dass einige sagen, ja, es ist eine deutlich reduzierte Gefährlichkeit sozusagen. Und ich habe andere gesehen, wir sehen keinerlei Unterschiede. Zur Delta-Variante. Ich bin auch nicht mal so optimistisch, dass es reduziert ist, aber spielt im Endeffekt, wie du richtig sagst, spielt keine Rolle. Es wird halt einfach, egal wie weniger schlimm die Erkrankung im Zweifelsfall für das Individuum ist, das wird alles durch diese unfassbar schnelle Verdopplungsrate, durch diese unfassbar hohe R-Rate wird das alles wieder zunichte gemacht. Die Krankenhäuser werden volllaufen. Davon gehe ich auch aus.
Das Interessante ist, sie sind ja schon voll. Das heißt, sie werden.
Ja, ja.
So, und genau. Also es wird auf jeden Fall noch hässlich, glaube ich. Das wird noch hässlich.
Ich kenne inzwischen.
Gibt auch Menge Leute sagen.
Ich kenne mehrere Leute, die OPs hätten, die sie jetzt haben müssten und die sie nicht haben können, weil die Krankenhäuser voll sind. Nichts lebensbedrohlich, aber wie mir gesagt wurde von einer Person, aber verdammt unangenehm. Und
man will keinen Unfall haben jetzt die nächsten
Tage. Man will keinen Unfall haben. Wir werden mit dem Virus in Kontakt kommen. Das ist tatsächlich wahrscheinlich jetzt unvermeidbar. Spätestens jetzt. Und ich denke mir auch, so gut geboostert sehen wir uns nicht wieder, so ein bisschen.
Vor allem ich nicht, ne? So mit Infektion durchgestanden und dann nochmal geboostert. Also, hello, ey, komm her, Omikron.
Andererseits, wie du schon so richtig sagtest, die Krankenhäuser werden volllaufen. Und wenn ich mir aussuchen müsste, wann ich im Zweifelsfall eine Erkrankung habe, dann wahrscheinlich eher im Sommer, als wenn die Krankenhäuser ein bisschen leerer sind und vielleicht hoffentlich auch die Ärzte wieder ein bisschen Zeit hatten, sich zu erholen, und die Pflegekräfte als mittendrin, wenn die ganz große Runde losgeht. Aber ja, ich sehe das Ganze auch, ich finde das gerade so krass, wie das halt so, wie das so komplett ignoriert wird, habe ich so das Gefühl. Also ich zum Beispiel, ich habe neulich rumgefragt auf Twitter, wo man dann irgendwelche Zahlen zur Omikron-Verbreitung im Augenblick herkriegt in Deutschland. Mit UK ist das ja tatsächlich relativ leicht zu machen. Die haben da ja offensichtlich relativ gute Zahlen. Aber ich habe das Gefühl, als ob das auch überhaupt gar kein Thema ist.
Baden-Württemberg sequenziert wohl 15% der Fälle.
Okay.
Und da habe ich jetzt gehört, dass sie so, also das ist auch so eine Sache, da bin ich irgendwie, ich bin mir nicht so richtig sicher, was ich davon halten soll, weil jetzt irgendwie jemand da die Zahlen getwittert hat, und das waren so 71 Fälle keine Ahnung, 7000 irgendwas Fällen in Baden-Württemberg gesamt.
Das wäre ein Prozent.
Das wäre so ein Prozent, genau. Und Ja, aber es ist irgendwie ein bisschen unklar. Also ein Prozent ist echt ein bisschen wenig, wenn du überlegst, dass irgendwie Dänemark schon über 50% hat. Also ich meine.
Ja, vielleicht rollt das ja von Norden her. Ich meine, es kann ja sein, dass das irgendwie so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich habe, also das ist halt so gerade so dieses, was mir, ich rechne halt, also ich rechne damit, dass alle dann wieder ganz überrascht sind, warum die Inzidenzen jetzt plötzlich wieder nach oben schießen. So, das ist jetzt so gerade so, huch, was ist denn jetzt los? Wieso, damit konnte ja keiner rechnen. Ich glaube, das wird das nächste sein, was passiert. Und der Bundestag ist jetzt erstmal in der Winterpause und die Gesundheitsämter fahren auch ein bisschen auf Weihnachtsdienst runter und sowas. Und es ist ja jetzt alles, wird jetzt alles ein bisschen gerade. Hatten ja auch alle ein schweres Jahr hinter sich, ist ja tatsächlich unbenommen, aber ich habe das Gefühl, dass dass wir jetzt so mit irgendwie so mit Meldeverzug und sowas, bis wir das dann alles mitkriegen überhaupt, das wird ein großer Spaß werden. Also mit großer Spaß meine ich kein großer Spaß.
Das ist genau das Gegenteil. Großen Spaß meine ich keinen großen Spaß.
ja, das ist. Also ich bin da. Bin da gerade echt so ein bisschen, also wir haben, wir wollten, Diana will noch mal ihre Mutter sehen dieses Jahr und wir haben eine Zugfahrt irgendwie nach Weihnachten gebucht, nach Süddeutschland. Ich bin mal gespannt, ob der Zug noch fährt.
Das sind nicht nur noch die Sache, ne? Also wenn jetzt halt auf einen Schlag ganz, ganz viele Leute krank werden, dann bekommst du nämlich tatsächlich auch echt in Personalschwierigkeiten überall. Und dann kriegen wir nochmal ganz andere Lieferkettenproblematiken und halt sowas wie Zugausfälle, weil einfach keine Lokführer mehr da sind und
ja, so Scheiß, ne? Das auch, aber einfach, weil auch einfach die Zahlen so in die Höhe schießen, dass sie so Panik kriegen und dass dann halt doch wieder ein Lockdown kommt sofort.
Ja.
Also
das und auch, ja.
Ich war noch nie an dem Punkt, aber ich überlege ernsthaft, ob man sich bevorraten sollte mit irgendwelchen Sachen.
Ja. Keine schlechte Idee.
Weil es ist, also ich glaube nicht so richtig dran, aber ja, wenn halt, und das müssen ja nicht mal alle irgendwie großartig, also es werden ja sicherlich hoffentlich nur relativ wenig Leute sterben, aber so was ich so mitkriege, so bei uns ein Nachbar hier im Haus, der hatte gerade die ganze Familie, den hat das 3 Wochen aus der Bahn geworfen. Der ist Corona. Zweimal geimpft, halt noch nicht das dritte Mal, zweimal geimpft. Der war 3 Wochen weg vom Fenster, 2 bis 3 Wochen meint er. Und der ist jetzt, also der hatte ungefähr, die hatten alle ungefähr so zu dem Zeitpunkt, in der Woche, in der auch du krank warst, kenne ich massenhaft Leute, die auch genau in dem Zeitraum krank waren. Und der hat erzählt, es geht 1,5 Stockwerke und dann Japster. Und also wirklich nach Luft, also dass er also stehen bleiben muss.
Hat noch so Long-Covid-Symptome.
Der hat keinen guten Geruchssinn. Das habe ich auch schon von mehreren gehört. Hier ein anderer Freund, der hat Ähnliches erzählt, dass er meinte so.
Es dauert sehr lange, bis der sich regeneriert. Der ist bei mir, glaube ich, auch erst noch nicht, ich glaube auch noch nicht hundertprozentig wiederhergestellt, ganz ehrlich.
Da gibt es wohl beim Arzt Trainingssets, mit denen man das dann wieder ein bisschen trainieren kann, damit er nicht dauerhaft verloren geht. Das ist ja durchaus eine Gefahr dabei. Also dass das zumindest dauerhaft eingeschränkt bleibt. Und also das sind milde Verläufe. Also dieses, hey, es ist ein Monat vergangen und ich kann auch keine 2 Stockwerke laufen, ohne wirklich stehen bleiben zu müssen und zu hecheln oder zu japsen. Das ist ein milder Verlauf. Das ist das, was man milder Verlauf nennt.
Ja.
Und wenn das auch nur
milder Verlauf ist, halt Leute, alles, was nicht, alles, was nicht ins Krankenhaus muss. Alles, was nicht
im Krankenhaus landet.
Ja.
und das ja, das macht mir schon Sorgen.
Oh. Ja, also ich glaube jetzt mit Booster und so und wie gesagt
Omikron. Also auch nicht, also persönlich, wie gesagt, geht's auch so, aber wenn wir irgendwann mal, ich weiß nicht wie viele 10.000 neue Fälle pro Tag haben und einfach wirklich ein Großteil der Volkswirtschaft, also der Leute, die normalerweise arbeiten würden, halt einfach nicht arbeiten können, dann wird es irgendwann auch mal eng.
Ja,
das ist halt einfach. Und das kann sein, dass die halt nach 2 Wochen, dass es denen wieder gut geht, aber das ist halt und ja, wie du schon richtig sagst, wir sind jetzt schon an, also die Krankenhäuser sind jetzt schon an der Belastungsgrenze oder eigentlich wahrscheinlich schon deutlich darüber hinaus und es hat noch nicht mal angefangen.
Ja, regional sehr ungleich, aber ja.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob es so regional so ungleich ist, aber
Ja, die werden ja auf jeden Fall schon rumtransportiert, die Leute.
Genau.
Und das zeigt, es gibt ja schon so ein Load Balancing.
Ja, ich habe irgendwo, vorhin habe ich irgendwie so ein, irgendwo in Baden-Württemberg hat irgendwie ein, der Leiter eines Krankenhauses an die benachbarten Altenheime so Briefe verschickt, so, hey, wenn ihr alte Patienten habt mit Covid-Symptomen, überlegt doch mal, ob die wirklich noch ins Krankenhaus müssen oder. Also es war, ich unterstelle ihm nicht mal irgendwie, also es ist jetzt nicht mal, ich will gar keinen so Aufreger, oh mein Gott, Thema daraus machen. Das ist einfach
gut,
so.
Das habe ich jetzt aber aus der zweiten Welle häufig gehört, dass Leute, die ab einem bestimmten Alter in den Altersheimen und so weiter, die sind nicht mehr ins Krankenhaus gekommen. Die haben sich nicht mehr eingewiesen.
Es ist natürlich dann auch irgendwann mal die Frage, also ab einem gewissen Alter, also ich meine, ich glaube, ab 75 aufwärts kommst du eh nicht mehr an der ECMO, weil einfach auch, weil es so unrealistisch ist, dass du das überlebst und wenn ja, wenn du es überlebst, dann in welchem Zustand? Das ist ja, das wäre ja schon für in unserem Alter schon fragwürdig, ob wir das durchstehen oder zumindest.
Ja, ich glaube, so bis 60 macht man das schon noch.
Also ich glaube so im Durchschnitt, also nee, ob wir es durchstehen, das meine ich. Ob
man so, ja klar, hat. Ja. Also ich glaube, bei der ECMO ist auch, glaube ich, 50% Chance, ne? Also
50-50 etwa, ja. Das zu überleben und wenn du dann halt irgendwie in einem hohen Alter bist, dann ist das natürlich dann auch die Frage irgendwann mal, ja, lohnt sich das noch? Aber ja, das ist alles, also das letzte Mal war ich ja noch so ein bisschen, naja, mal gucken, wie es kommt, aber inzwischen, okay, die Verdopplungsrate ist da und alles andere ist fast irrelevant. Und dieses, was man so von irgendwelchen Leugnern hört, so von wegen, ja, wenn es dann nicht mehr, das ist ja dann weniger schlimm als die Grippe, also oder nicht mehr schlimmer als eine normale grippaler Infekt sozusagen. Na, dass es schlimmer ist als das, das wissen wir schon.
Aber ich meine, selbst das, ne, also selbst wenn jetzt einfach, stell dir vor, alle Leute würden gleichzeitig einen grippalen Effekt kriegen, dann wäre die Gesellschaft auch im Arsch. Ich meine, so what, ey.
Ja, aber das ist es halt nicht. Es ist halt schlimmer. Es wird halt einfach.
Das weiß ich nicht. Bei Omikron.
Es wird im besten Fall weniger Leute treffen, die ins Krankenhaus müssen und die einen extrem schweren Verlauf haben. Und
das ist noch die Sache, ne, die mir auch noch nicht ganz klar ist, weil natürlich Omikron trifft jetzt, egal in welchem Land, auf die meisten Leute sind einfach grundimmunisiert, auf die eine oder andere Weise. In Südafrika sind die meisten halt schon mal genesen, oft sogar zweimal genesen. Und in Europa sind die Leute relativ großflächig geimpft und teilweise sogar geboostert. Und das heißt mit anderen Worten, die Zahlen, die wir momentan sehen, die Hospitalisierungsrate etc. und was wir so als milden Verlauf irgendwie betrachten, basiert natürlich alles darauf, dass Omikron einfach ein anderes Environment vorfindet, als noch Delta vorgefunden hat. Ne? Mhm. Und
ja, das ist zum Beispiel ja eine der wichtigen Fragen. Ist, wenn es milder ist, ist es dann darum milder, weil es von sich aus milder ist? Also wenn du ungeimpft bist und noch nie was hattest, heißt das dann, dass es milder für dich ist? Oder heißt das einfach, dass es statistisch milder ist, weil die meisten halt irgendwann schon mal in irgendeiner Form mit irgendeiner Abwehr in Kontakt getrunken sind. Also sei es durch Impfung oder sei es dadurch, dass sie die Krankheit schon hatten.
Genau, und das müsste man eigentlich durch ziemlich dezidierte Studien dann eigentlich machen, dass man halt wirklich guckt, wo haben wir Fälle von Ungeimpften, die jetzt tatsächlich mit Omikron erst infiziert werden und dann können wir deren Verlauf mal tracken. Aber ich glaube, da es halt einfach auch nicht wahnsinnig viele Ungeimpfte gibt, also wir werden diese Zahlen bekommen, so, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber,
ja, wir werden, aber wird noch ein bisschen, wenn dauern. Alles vorbei ist, werden wir schöne Studien haben, in denen wir klein rauskriegen, wie gefährlich das jetzt genau war. Aber bis dahin, brace yourself.
Also, genau, liebe Ungeimpfte, probiert's doch mal aus.
Ja, naja. Es ist, also Ich verstehe beim besten Willen nicht, wie man jetzt gerade noch ungeimpft sein kann. Ich scroll ja hin und wieder mal, ich weiß nicht, ob du das auch machst, so irgendwie, wahrscheinlich macht das jeder, wahrscheinlich ist 90% des Twitter-Konsums der Welt ist so
Doomscrolling.
So Doomscrolling durch irgendwelche Profile. Und teilweise sind es halt einfach Idioten. Neulich.
Ach so, du guckst dir immer Idioten an. Nee, das tue ich eigentlich nicht. Nicht
aktiv. Ja, das, ich weiß nicht. Und das war eine Person, der hat glaube ich, einfach das Risiko der Impfung gnadenlos überschätzt und die Gefahr der Erkrankung selber gnadenlos unterschätzt. So macht das den Eindruck. Ansonsten war das, glaube ich, jetzt kein unvernünftiger Mensch oder sowas, aber ich glaube, dass es so die reinen Statistiken, also ich frag mich, wie viel, also diese so, dass Leute, ich glaube, es gibt unfassbar viele Leute, die sagen, ja, wenn ich an Corona erkranke und daran irgendeinen schlimmen Verlauf habe oder es mir deswegen sehr, sehr schlecht geht, dann ist das Schicksal, da hat man nichts gegen machen können. Wohingegen, wenn ich mir eine Impfung geben lasse, dann ist das ja selbst gemacht und dann ist ja auch ein Tausendstel des Risikos ist dann auch plötzlich viel zu hoch.
Ich glaube, es ist noch ein bisschen anders. Ich glaube, es hat was mit dem, so einem Bias hinsichtlich von Eintrittswahrscheinlichkeiten zu tun. Der Punkt ist natürlich, wenn du eine Impfung setzt, ne, dann bekommst du die Impfung. Ne? In 100%ig der Fällen, wenn du die Impfung nimmst, dann kriegst du die Impfung.
Klar.
Und das heißt also mit anderen Worten, die Impfung tritt ein. Die Krankheit wird aber so wahrgenommen, dass sie halt ja überhaupt gar nicht erst überhaupt eintreten muss. Ja,
also ich bin ja gesund.
Oder? Genau, ich bin ja gesund. Und klar, es gibt die Chance, dass ich mir Covid hole, aber ja, keine Ahnung, kann ja auch sein, dass ich ihn mir nicht hole.
Ja. Ne? Yeah.
Also dann wird, glaube ich, dann so ein bisschen, ich glaube, viele Leute glauben, dass diese Covid-Erkrankung halt nur eine Möglichkeit ist, ja. Und verstehe nicht, dass es einfach nur eine Frage der Zeit ist, bis sie sich das einzufangen. So. Also, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit, je länger du den Zeitskala machst, dass die 100% ist. Und ich sag mal so, die Zeitskala ist jetzt gerade mit Omikron extrem zusammengeschrumpft, ja. Wo du dir das reinziehst. Also, dass die ja irgendwie 100% ist. Das heißt also mit anderen Worten, dass du definitiv, sie vergleichen dann sozusagen nicht die Wahrscheinlichkeiten der Wirkung von Impfung und
das kommt vielleicht nochmal oben drauf.
Nein, ich glaube, es gibt wirklich einen krassen Bias, weil die Leute halt dann immer denken, nö, das wird mich schon nicht treffen, das wird schon gut gehen. Also solange es so nur die theoretische Chance gibt, dass sie sich nicht anstecken, glauben sie daran, dass sie nicht anstecken werden.
Ich glaube, es ist auch so ein bisschen so, ich glaube, es ist so ein bisschen das Trolley-Problem. So dieses halt, darf ich eingreifen? Ist es schlimmer? Also ab wie viel, also wenn ich aktiv die Weiche stelle, um weniger Schaden anzurichten, ist das dann schlimmer, als wenn ich einfach zugucke, wie das schlimmere Ereignis eintritt?
Stimmt, ja, stimmt, das ist interessant, ja, das ist ein bisschen Trolley-Problem, ja. Also wenn du nichts tust, ne,
genau,
dann hast du ja auch nichts gemacht und dann,
genau,
dann kann es jetzt passieren oder nicht passieren, dass irgendwie der Zug über den Person rollt oder dass du dir irgendwie an Covid erkrankst und schlimm
Verlauf hast. Das Wille sozusagen.
So, ja, irgendwie, aber wenn du halt etwas machst, wenn du die Weiche umstellst, dann sterben zwar weniger Leute, beziehungsweise dein Verlauf ist dann milder, aber du musst dafür ja was tun, ja, genau.
Ich glaube schon. Du warst verantwortlich dafür.
Ja.
Durch deine Entscheidung.
Genau.
Und ich halte das nicht für rational. Ich kann den Gedanken irgendwie, ich meine, in anderen Situationen habe ich den garantiert auch. Ich habe den,
das heißt also Mission Bias übrigens, gibt's einen Namen,
genau,
für Mission Bias.
Ich weiß das zum Beispiel, dass jemand hat mir mal gesagt, da habe ich lange drüber nachgedacht, bei Investments, wenn man in irgendwelche, viele Leute machen sich Gedanken drum, wenn sie sozusagen, würde ich zum Beispiel eine Aktie, würde ich die kaufen. Aber sobald sie einmal gekauft haben, machen sie sich keinen Kopf mehr drüber, weil dann haben sie ja gekauft. Dann ist es ja der gegebene Zustand. Aber eigentlich müsste ja der Gedanke sein, jeden Tag, den ich diese Aktie weiterhalte, ist ja weiterhin ein Commitment zu dieser Firma. Und eigentlich müsste ich mir jeden Tag, würde ich heute zu diesem Preis, den sie jetzt gerade wert sind, einsteigen? Und wenn ich diese Frage mit Nein beantworte, dann müsste ich eigentlich aussteigen. Und ich würde sagen, so ist es, so kann man es auch bisschen vielleicht sich auch bei, also ich meine, wie viele Leute, das lese ich immer wieder, ist natürlich dann auch schwer, weil ich glaube auch, dass auf Twitter auch irgendwelche Fake-Pfleger unterwegs sind und sowas, aber was ich schon öfters mal gehört habe, ist dann, die Leute sagen, dann, wenn sie im Krankenhaus liefern, ja, kann ich jetzt geimpft werden? Bitte impft mich. Und das ist natürlich eine Frage, die man hätte sich, und jetzt ist halt die, sozusagen, wenn man die Entscheidung trifft, sollte man sich impfen lassen oder nicht, dann sollte man sie natürlich nicht aus der Perspektive von jetzt machen, weil es ist ja Prävention. Ich meine, wenn ich schließe ja auch keine Unfallversicherung ab aus dem jetzigen Zustand. Also wenn ich jetzt sage, sollte ich jetzt eine Unfallversicherung abschließen? Ah, ich habe ja gar keinen Unfall. Wieso sollte ich denn einen Unfall? Nee, man schließt ja, also das ist ja eine, das ist eigentlich lustig, weil die Deutschen sind ja eigentlich sehr versicherungsgläubig. Aber eine Impfung ist ja quasi eine Versicherung. Ist ja, falls die Scheiße, if shit hits the fan, dass es halt nicht so schlimm wird. Oder, also idealerweise wäre es, dass gar nichts passiert. Haben wir leider nicht diese Impfung. Aber sozusagen die Corona ist ja eine Versicherung dagegen, dass man gesund bleibt oder dass man.
Ja, wobei ich finde tatsächlich diesen Versicherungsschutz gar nicht so gute Analogie, weil eine Versicherung tut dich eigentlich nur gegen Sachen, die mit einer geringen Eintrittswahrscheinlichkeit passieren. Und die Corona-Infektion
ist eine ziemlich
hohe Eintrittswahrscheinlichkeit.
Eine Krankenversicherung. Die Eintrittswahrscheinlichkeit ist schon sehr hoch. Und ich meine, eine Hausratversicherung braucht man auch. Irgendwann braucht man sie immer. Eine Rentenversicherung oder eine Altersvorsorge auch. So oder so. Und ja, ist jetzt vielleicht nicht der allerbeste Vergleich, aber ja, gerade wenn es eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit ist, dann relativiert sich der Preis umso mehr.
Ja, also im Endeffekt aber wirklich die Impfung ist der beste Deal, den ihr dieses Jahr abschließen könnt.
Ja.
Und also es gibt keinen besseren Deal, ne? Also klar, es gibt Leute, die haben echt üble Nebenwirkungen, krieg ich auch ständig erzählt, Leute, die dann irgendwie auch ein, zwei Tage echt ganz schön im Arsch sind Zeug. Ich hab jetzt übrigens auch wieder nichts gehabt, ne? Also wirklich kaum was. Also so ein bisschen Kopfschmerzen hatte ich, irgendwie leichtes Unwohlsein, also auch die Boosterimpfung war bei mir. Hier übrigens, Booster, ich habe jetzt auch Booster den Hattrick, ich habe ja als BioNTech und jetzt Booster mit Moderna. Also ich bin jetzt eigentlich, kann man ja sagen, ich bin jetzt.
Du bist durch, du hast alle.
Astra, BioNTech, Delta, Moderna. Ja,
also, okay.
Also viermal immunisiert. Vierfach immunisiert.
Oh.
Mit allen, was die Wissenschaft und Natur zur Verfügung stellt.
Hast du jetzt drei Chips?
Genau, und meine fünfte
Immunisierung
wird ja Omikron, da bin ich mir schon ziemlich sicher.
ja, das ist also beim Booster und bei mir war.
Ach, wann bist du denn geboostert worden?
Ich bin 3. Dezember? Keine Ahnung. Schon eine Weile, ja. Ja, genau, ich hatte einen Termin mir geklickt ich kann ja in der Corona-App nachgucken. Ich hatte mir einen Termin geklickt für den 8. Dezember und dann am 30.11. sogar schon, siehst du?
30.11.
Und also jetzt sind die 14 Tage auch schon rum. Und wenn ich mit der Hand auf die Einstichstelle gehauen habe, habe ich so, als ob ich einen blauen Fleck hätte, so einen Schmerz gemerkt.
Ja, die hat wehgetan bei mir auch.
Genau.
Ja,
normal. Also nee, hat nicht von alleine wehgetan, sondern halt, wenn ich so draufgefasst habe. Also es war nicht so, dass ich irgendwie einen Schmerz die ganze Zeit gehabt hätte. Das war's. Ansonsten, wenn ich das nicht gehabt hätte, dann hätte ich keinen Unterschied zu einer Kochsalzlösung gespürt.
Ja.
Also das ist, bei Diana war es ein bisschen mehr. Wobei, die war halt, also es war bei uns so, sie hatte den Termin geklickt, sie hatte sich selber einen am Morgen und mir dann einen am Nachmittag. Und mir ging es an dem Tag auch schlecht. Also sie hat dann den halben Nachmittag geschlafen, aber mir ging es da auch scheiße. Also mir ging es vor der Impfung objektiv, ich glaube, das habe ich mir jetzt auch schon gesagt, vor dem Boostern objektiv schlechter als nach dem Booster. einfach weil, keine Ahnung, das Wetter so war, ich habe keine Ahnung.
Weil du dann auch einfach geboostert warst.
Weil ich dann auch einfach, ja, wie gesagt, Diana ging an dem Tag ein bisschen schlechter. Aber ja, das ist, ja. Tja, ich bin sehr froh, dass Kolja jetzt geimpft wird, übermorgen. So genug Impfstoff da ist. Aber es ist, ich habe das Gefühl, dass Berlin an dem Punkt mal echt besser ist als andere Bundesländer. Vielleicht nicht besser als Bremen. Aber wenn ich so höre aus Bayern, so ja, es gibt hier Impfzentren, rufen Sie doch da mal an. Manche von diesen Impfzentren haben sogar so Online-Webseiten, wo man sich was reservieren kann.
Wie Online-Webseiten? Geil.
Und hier, ich habe das irgendwie, es gab so eine U12-Impfungs-Webseite, wo man sich quasi, wenn man Interesse hat an einer U12 unter 12-jährigen Impfung, wo man sich anmelden konnte, die einem dann was vermittelt haben. Und die haben so einen kleinen, muss man so einen kleinen Fragebogen beantworten, ob man quasi, wie dringend es denn sozusagen ist. Also das war, und das habe ich halt gesagt, ja, okay, nicht vorher krank das Kind, so und so alt, bla bla bla. Und ging schon fest davon aus, dass ich da nicht irgendwie vorher einen Termin, als es noch off-label war. Und dann kriegte ich da irgendwie so eine Mail rein, hey, hier, Termine. Dann bin ich draufgegangen, das war diese Doktolib-Seite, die wir jetzt wahrscheinlich alle schon, zumindest hier in Berlin, gut kennen. Und die war total überlastet, also da war stand halt, also die Seite war super erreichbar, stand halt einfach, zurzeit sind wir so überlastet, wir können gerade keine Termine vergeben. Und dann habe ich irgendwie, okay, probiere es vielleicht später nochmal, mal gucken, ob da noch irgendwann ist. Und dann war ich mit Diana essen und während wir so aufs Essen warten, okay, ich klicke da jetzt einfach nochmal drauf. 18. Dezember, 18. Dezember, das ist richtig so, was soll ich jetzt machen, was soll ich jetzt machen? Ja, buchen. Schnell den Termin gebucht. Musste ich mich dann, das war natürlich so, ist als ob man beim iPhone um Mitternacht bestellt, dann, ah, scheiße, ich bin jetzt auf der Webseite nicht eingeloggt. Aber wo sind die Zugangsdaten? Dann noch die App, haben sie mich noch in die App weitergeleitet. Dann, aber hat alles
gut. Noch hat niemand vor den Impfzentren kampiert, oder?
What?
Das war doch früher bei Apple so.
Ja, ja, aber
neue Produkte
da waren. Ich halte das für naiv, davon auszugehen, dass das bisher noch nicht passiert ist. Okay. Also ich kenne eine Freundin, die hat mit Termin in Tegel 2 Stunden draußen gestanden beim Impfzentrum, bevor es dann irgendwann reinging. Also wir haben Kolja auch gefragt, mit wem von uns beiden, weil es kann ja nur ein Elternteil mit wem er denn da zum Impfen will. Und da hat er sich für Mama entschieden. Und da werden jetzt schon ein paar Spiele vorbereitet und das iPad wird geladen und so, damit, weil sie recht sind schon damit, dass sie da eine ganze Weile sein werden, bevor es losgeht. Aber ja, das macht man nicht alles, ne?
Ja.
Ja.
Nee, super. Also ich bin auch eigentlich, ganz guter Dinge, ne? Also alle Leute, die ich irgendwie in meinem engeren Umfeld habe, die ich irgendwie lieb habe, die sind irgendwie alle geimpft und die meisten auch fast alle schon geboostert. Das ist ein gutes Gefühl einfach. Also ich fühle mich in meinem sozialen Umfeld jedenfalls gut vorbereitet auf Omikron. Und das ist ja auch schon mal was. Genau, ich würde vielleicht nochmal so zu der Überlegung. Ich hatte tatsächlich überlegt, ob es Sinn macht, überhaupt mich zu boostern, weil ich hatte ja dann irgendwie durch meinen Impfdurchbruch hatte ich ja mal das Gefühl, schon geboostert zu sein. Und dann habe ich so ein bisschen rumüberlegt und ein bisschen rumgefragt, was die anderen Leute so sagen. Und da war es dann halt schon so, dass die meisten Leute gesagt haben, ja, komm, mach doch Booster. Und im Endeffekt haben sie recht, weil Schaden kannst ja nix, ne? Mhm. Und im Zweifelsfall habe ich halt nicht viel davon. Aber, und das ist nochmal so eine andere Sache, ich habe jetzt versucht, meine Durchbruchsinfektion mir als Booster auch anerkennen zu lassen, sozusagen. Ne? Das funktioniert nicht. Dafür gibt es keine Prozesse, also in der Apotheke oder sowas, ne? Also Genesen gibt es in den Prozessen nur von Ungeimpften. Ne? Also das ist so.
Ach, ernsthaft?
So ein Prozess für Durchbrüche, das haben die nicht. So, existiert nicht.
Aber wie sollst du so jemals auf deine 10 Immunisierungen kommen und dann kriegst du von Bill Gates eine Windows 11 Lizenz, eine kostenlose.
Ja, also das heißt in anderen Worten, und da es jetzt ja losgeht, auch mit den Booster-Privilegien, also es gibt ja schon, yeah. Schon Leute, die jetzt schon Regeln, richtige veranlasste Regeln, dass so Leute mit Booster irgendwas dürfen, was andere nicht dürfen.
Bei 2G plus brauchen wir, ist eigentlich jetzt wieder so ein kleines 2G plus minus, weil wenn man geboostert ist, braucht man bei 2G plus dann nicht getestet zu sein.
Was natürlich auch totaler Bullshit ist jetzt mit Omikron, ist auch egal. Aber es fängt jetzt irgendwann an mit den Booster-Privilegien und dann will ich einfach auch eine offizielle Booster-Impfung haben, damit ich dann halt einfach mal an euch allen vorbeigehen kann in der fucking Schlange vom Bäcker.
Lassen Sie mich durch, ich bin geboostert. Genau. Nee, ich glaube, also aus medizinischer Sicht ist es, glaube ich, schon natürlich Schwachsinn. Also, oder macht erstmal keinen Sinn, weil jeder Test, den man zusetzt, oder jede Sicherheitsschicht, die man einbaut, ist eine Schicht extra. Und wir wissen alle, Geimpfte sind jetzt genauso ansteckend wie Ungeimpfte und so. Allerdings, zum einen, ich glaube nach wie vor, Geimpfte werden einfach deutlich seltener krank. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man als Geimpfter tatsächlich gerade akut infiziert ist, ist halt doch geringer als beim Ungeimpften. Und zum Zweiten, die Tests taugen ja dann, also diese Schnelltests, die Qualität ist ja sowieso eher so meh. Und die ist bei Geimpften wohl nochmal deutlich schlechter als bei Ungeimpften. Und wenn dann langsam die Testkapazitäten auch knapp werden, kann ich schon irgendwie nachvollziehen, dass man dann, also find ich schon irgendwie plausibel dann zu sagen, okay, dann lassen wir die Geboosterten weg. Erstmal. Das kann man ja auch dann, wenn es wieder irgendwie ein bisschen anders aussieht. Und also ich finde das plausibel. Es ist nicht nur so eine reine Zuckerbrot, ja,
ich sehe es halt nur mit Omikron. Also bei Delta würde ich jetzt auch sagen, also wäre jetzt noch Delta irgendwie.
Funktionieren die diese Schnelltests, funktionieren die gegen Omikron?
Ja.
Okay.
Sandra Ciesek hatte da tatsächlich so ein paar Tweets gemacht, wo sie das auch konkret getestet hatten an Omikron-Positiven. Ich habe mir jetzt auch übrigens neue Schnelltests gekauft.
Welche von den guten?
Genau, es gab ja jetzt irgendwie diese bei Spektrum diese
ja, ja.
Auswertung. Und da habe ich mir jetzt die von Siemens geholt. Die sind,
von
ich,
Siemens?
Ja, von Siemens.
Na, die müsste
deutsche sein. Qualität.
Ich habe noch welche, als man so mitkriegte, dass die Tests knapp werden, habe ich noch irgendwo welche geholt. Irgendwelche, die ich gekriegt habe. 25 Stück haben wir seitdem nicht mal angerührt.
Ja, ja.
Das heißt, naja.
Das ist auch so geil, ne? Also diese, ich habe jetzt letztens drüber nachgedacht, ich habe, glaube ich, gestern oder so drüber getwittert, dass die Pandemie jetzt so langsam bei mir zu so einem Alltagsding wird.
Ja, ja.
Aber nicht nur so, ne? Also ich meine, alleine diese Sache, so Sachen wie Masken und Schnelltests irgendwie zu Hause zu haben und zu wissen, welche Schnelltests gut sind, welche Masken gut ja. sind und solche Geschichten. Also dieses ganze Wissen, was man sich so angeeignet hat und diese und diese Konsumgewohnheiten, ne?
Dass ich mal instinktiv zu einer FFP2-Maske greifen würde, wenn ich irgendwo reingehe.
Ja, dass ich überhaupt mal wissen würde,
was ist eine FFP2-Maske ist.
Ja. Und keine Ahnung, und dass man halt schon überhaupt verschiedene ausprobiert hat und dann irgendwie jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei dem Hersteller landet, den man gut
und
findet.
Und schon weiß, welche Eigenschaften man achten muss. Und man wüsste jetzt auch auf Anhieb, wie man so eine FFP2-Maske massiv verbessern könnte.
Ja, und ich meine, das muss man überlegen, ne? Irgendwie als ich vor anderthalb Jahren oder was da aus dem Urlaub kam, aus Bali, wo dann hier irgendwie gerade der Lockdown eingeführt wurde, ja. Da hat Drosten noch im Podcast gesagt, so er könnte sich nicht vorstellen, dass hier in Deutschland Masken getragen werden würden.
Ja. Yeah.
So, das habe ich noch am Flughafen in Bangkok, in Jakarta oder keine Ahnung, wo habe ich das denn, habe ich gerade so diesen Podcast gehört, den aktuellen, und dann erzählte Drosten so, ja, also nee, das ist so ein kulturelles Ding und in Europa, da wird das nicht kommen mit den Masken, das werden wir hier nicht durchsetzen können.
Ich glaube, für Teile von Europa hat er sogar recht. Ich finde es auch so, ich frage mich, ob das bleibt. Irgendwann wird der Punkt sein, wo es bleibt. Und wo, also zumindest, also vielleicht nicht so, also sicherlich nicht in dem harten Umfang. Aber so im, nehmen wir mal an, dass jetzt, also abgesehen davon, dass Corona nicht so weggehen wird. Also dieses, was ich glaube, was wir uns verabschieden müssen, dass wir uns irgendwie von der Hoffnung, dass es nächstes Jahr keine Welle gibt oder dass es übernächstes Jahr keine Welle gibt oder dass es in
Jahren auch
keine.
Also ehrlich gesagt, da sind meine Hoffnungen echt ein bisschen gestiegen, weil
du meinst, Omikron haut jetzt so mit dem Hammer rein, dass da nichts
mehr steht. Ja, ich glaube wirklich, dass Omikron jetzt so wirklich eine Grundimmunisierungsschicht durch die Bevölkerung macht. Das wird jetzt irgendwie in sehr kurzer Zeit sehr hässlich, aber ich glaube, es geht auch schnell durch, ne? Also die Sättigung wird auch schnell am Start sein. Das heißt, ich denke mal, so bis zum Frühjahr ist Omikron wie so ein Wirbelsturm einmal durch die Gesellschaft durchgefegt. Und dann gibt es praktisch niemanden mehr, der keine Grundimmunisierung mehr hat. Hm. Und dann würde ich sagen, sind wir schon auf dem besten Weg hin in die endemische Phase.
Ja, ja, klar. Aber die wird auch von, also ich meine, eine Grippewelle ist ja auch nach wie vor eine Welle. Also das ist ja auch endemisch. Also ich hoffe auch, dass wir irgendwann, also ich hoffe, dass nächsten Herbst dann besser wird als diesen Herbst oder diesen Winter.
Da bin ich mir sehr sicher. Also ich
da
glaube,
bin ich mir auch sehr sicher. Allerdings
ich glaube, war ich mir da auch letztes Maßnahmen Jahr schon, mehr haben nächsten
Herbst. Da war ich auch schon letztes Jahr sehr sicher, dass dieses Jahr besser wird als letztes Jahr. Und
ja.
Ich dachte, mit der Impfung ist das alles vorbei. Ich dachte, wir werden jetzt durch den Winter. Wir haben eine scheiß Impfung und dann fuck junge Corona.
Ja.
Und dieser Traum ist halt wirklich elendig zerplatzt.
Ja, also und einerseits durch die Impfverweigerer, aber auch durch Delta, muss man sagen. Ne? Ja, mit Alpha wären wir mit dieser Impfquote durchgekommen.
Ich meine, es war jetzt auch im Augenblick, muss man ja auch mal sagen, also ich meine, die Krankenhäuser sind überlastet und wir haben definitiv eine Triage und wir haben, dass Leute, die wegen anderen Krankheiten ins Krankenhaus gehen, teilweise nicht behandelt werden können und so weiter und so weiter und so fort. Also es ist, shit has hit the fan, aber die krassen Horrorszenarien, die ich so Ende November, Mitte November noch gehört habe, teilweise so dieses, und die auch, wenn man sich die Kurve einfach angeguckt hat, warum ging das jetzt plötzlich wieder nach unten? Warum geht die Scheiße plötzlich wieder nach unten? Ich habe keine Erklärung dafür.
Ich glaube, es ist ganz einfach, irgendwie Berichterstattung wird entsprechend und die Leute werden vorsichtiger.
Also bei mir merke ich das ganz klar, dass ich bin vorsichtiger geworden, ich halte mich.
Du bist nicht alleine.
Und ich glaube, das sind wahrscheinlich nicht alle, aber halt die Mehrheit der Menschen macht das so, das glaube ich auch. Ich glaube, dass jetzt halt, dass man sieht, dass die Leute sich boostern lassen, wo es geht.
Und es gibt ja auch Maßnahmen, ne? Also dieses 2G, 3G, dies, das.
Es gab mehr Maßnahmen und sowas. Aber es ist
nicht
eigentlich
so. Ne?
Genau. Aber es ist, ich muss sagen, es ist eigentlich schon erstaunlich, wie falls es das war, wie relativ wenig notwendig war, um diese Welle zu brechen. Das wird uns jetzt in der nächsten Welle nicht helfen. Aber ich habe mich auch gefragt, so ein bisschen, hat es vielleicht mit dem Wetter zu tun? War das vielleicht so, weil es war ja zwischendurch mal, es war ja immer so ekliges Regenwetter, so wo es so ein bisschen so dieses typische Erkältungswetter war. Und dann war es plötzlich so klirrend kalt, wo es ein paar Tage lang regelrecht, also so Frost war und so, wo es richtig eisig war. Und wo ich mich frage, so, könnte das vielleicht auch dazu beigetragen haben, dass sich das Virus schlechter verbreitet? Ich habe keine Ahnung, rumgerätsel.
Man weiß es nicht.
Aber ich finde das schon. Also ich glaube, wir waren mit diesem Impfstoff nicht weit weg davon, dass es wirklich hätte ganz okay sein können, alles. Und
bei Omikron, wie gesagt, also das
wird
jetzt auch
jetzt die Leute. Jetzt sind alle Karten neu gemischt. Jetzt ist es als
wäre. Ja, ja. Auch zu Portugal, wobei, die jetzt ja noch richtig hohe Impfquote haben, die bereiten sich jetzt auch schon auf den Impact von Omikron
vor. Also ich glaube, da müssen sich jetzt alle drauf vorbereiten. Das ist jetzt, und jetzt gilt es einfach nur noch, ich habe neulich hab ich das irgendwo gelesen, dass irgendjemand geschrieben hat, ja, in Österreich gibt das jetzt teilweise, dass ein Kind wird positiv getestet, die ganze Klasse wird in Quarantäne geschickt, was soll das denn bringen? Zeit schinden, bis alle geboostert sind. Oder bis mehr Leute geboostert sind. Ich meine, alle kriegst du eh nicht, aber halt so viel Zeit gewinnen wie irgend möglich. Und um den Impact ein bisschen abzuschwächen. Und ich habe auch das Gefühl, dass trotz allem, was ich mich aufregen würde jeden Tag, wir da besser geworden sind. Also ich habe das Gefühl, wie gesagt, in Berlin die Kinderimpfung, mal gucken, wie das alles läuft am Sonnabend, aber scheint mir besser anzulaufen als in anderen Bundesländern. Das ist nicht so ein Verholpere, wie es am Anfang war. Es gibt ja auch zumindest hier in Berlin gibt es ja auch die Rede davon, dass Impfbusse an Schulen kommen und dass dann jedes Kind, was irgendwie eine Genehmigung dabei hat. Ich finde es erstaunlich, dass wir auf der anderen Seite zum Beispiel, ist das ja so, ich weiß nicht, ich glaube, bis man ein Kind hat, ist man sich dieser Tatsache nicht bewusst. Um eine Impfung zu kriegen, müssen beide Eltern eine Zustimmung erteilt haben.
Ah ja, das habe ich auch gehört. Und das ist natürlich ganz krass bei so Scheidungskindern,
die
dann halt irgendwie, keine Ahnung, sich Vater und Mutter eh nicht mehr so richtig, wo die sich gegenseitig hassen, ja. Und dann kriegt das Kind keine Impfung, weil irgendwie der Vater sich da irgendwie querstellt oder was, ja.
Aber nicht mal das, also selbst der Idealfall, Diana geht da jetzt zum Impftermin und wir vergessen diesen Schein auszufüllen, dann hat ein Kind keine Impfung deswegen.
Ja.
Und also dass man da in so
einer Situation. Halt Bullshit,
ne? Das ist halt wieder dieses Trolley-Problem. Dieses lieber das ist ja auch regelrecht, das ist ja auch in der Medizin dieses
Above all,
oder wie das heißt, do no harm. Also dieses mach lieber nichts, als was Falsches zu machen. Das ist ja, ja?
Ja, es gibt diesen hippokratischen Eid. Ich weiß nicht, ob das der Teil davon ist, aber ja. Was ich sagen wollte, ist mit der Impfung. Oh Gott, jetzt ist mir gerade wieder entfallen. Was hattest du davor gesagt?
Mit den Eltern, dass
ja, genau, was ich sagen wollte, die STIKO, die Ständige Impfkommission. Mir ist immer noch nicht ganz klar, welche Rolle die STIKO spielt, so irgendwie, wir hatten jetzt gerade wieder den Kommentaren von, glaube ich, letzter Folge oder vorletzter Folge, wo ich gesagt habe, dass das was mit Haftungen zu tun hat. Das ist das, was ein Arzt mir gesagt hat, ne?
Yeah. Es gibt viele Ärzte, die das wohl glauben, dass
genau. Und das ist aber wohl nicht der Fall oder so.
Ja. Yeah.
Und dann frage ich mich, aber was ist denn der Fall? Also wofür ist denn die STIKO da? Also welche Autorität hat sie denn und welche Konsequenzen haben ihre Empfehlungen oder nicht oder so? Ich verstehe es nicht.
Ich glaube eigentlich gar keine.
Ja. Und warum does anybody care shit? Ja. Was die fucking STIKO sagt. Also
vielleicht haben irgendwelche Ärzte eine Versicherung, irgendeine Haftpflichtversicherung, in der drinne steht eine lange Liste von unter welchen Umständen die Versicherung und so haftet, wenn es hart auf hart kommt. Und dass da halt drin steht, STIKO empfohlene Impfstoffe. Fertig.
Ja, eventuell sind Ärzte aber halt auch einfach außerhalb ihres Fachgebiets auch nicht wahnsinnig kompetent.
Ja, ja, das ist, also ich meine, da ist Beef. Ich meine, ich erwarte von einem Kfz-Mechaniker auch nicht, dass er mir ein neues Auto designen kann und mir im Detail irgendwelche kleinsten. Also ich glaube, du hast halt so viel Zeit, wie man. Also ich glaube schon. Also mein Schwiegervater ist ja Arzt und der mit seinen 80 Jahren beschäftigt er sich noch mit und schafft sich auch neues Wissen drauf. Aber die Realität, die Ich frage mich zum Beispiel, gibt es Gibt es irgendeine Statistik, mit der man, wenn man es denn wollte, rausfinden könnte, ob bei irgendeinem Arzt überdurchschnittlich viele Patienten sterben? Also einfach, gibt es irgendeinen objektiv messbaren Weg, um zu ermitteln, ob ein Arzt seine Patienten so schlecht behandelt, dass sie sterben? Weil es gibt Ärzte garantiert in diesem Land, die so schlecht sind, dass ihnen einfach doppelt oder dreimal so viele Patienten sterben wie einem durchschnittlichen Arzt oder einem guten Arzt.
Eine sehr unfaire Methode wäre zu gucken, wie viele Todesscheine von welchen Ärzten unterschrieben wurden. Aber
ja, aber es ist natürlich dann wohnst du vielleicht in der Gegend, wo die Leute besonders alt sind oder weiß der Teufel.
Oder du bist halt einfach ein Amtsarzt, der halt oft von der Polizei angerufen wird.
Genau, oder du bist halt öfters mal bei einem Autounfall dabei und irgendwie sowas.
Also ich meine, Notarzt oder was weiß ich, ne?
Genau.
Das ist halt auch so die Sache. Also genau, wenn du Notarzt bist, dann ist wahrscheinlich einfach relativ häufig, dass der
Auto weg. Genau.
Oder wenn du Onkologe bist, ja, sorry.
Zahnarzt.
Zahnarzt hat eine geile Bilanz auf jeden Fall.
Bei Zahnarzt wäre ein Toter schon echt dramatisch, wohingegen beim Notarzt einer pro Woche.
Nee, das ist glaube ich echt schwierig.
Ja, es ist total schwierig. Also ich will natürlich nicht sagen, dass man das so, dass man irgendwie eine Zahl hat, also ab 3 schaltet man die Staatsanwaltschaft ein. Klar, das kannst du natürlich nicht machen, aber ich glaube, das ist halt auch ein Dienstleistungsgeschäft. Das ist halt auch zum Patienten gehen, mit denen reden, teilweise auch einfach freundlich zu nicken, weil es einfach was ist, wo man halt, ja, da musst du halt jetzt 2 Wochen im Bett bleiben und krank sein und hier hast du irgendein Zeug, was dir einredet, dass es Symptome bekämpft, aber eigentlich würde es auch ohne das gehen, weil dein Körper macht schon das meiste von ganz alleine. Das ist ja, und da in solchen Situationen dann, wie kann man jetzt drauf, so detaillierte Einschätzungen über die Qualität eines Impfstoffs geben oder irgendeiner Behandlung oder sowas, glaube ich, nur begrenzt.
Nee, das stimmt, ja.
Aber was ein bisschen hoffnungsvoll macht, ist ja, dass heute gerade sind ja irgendwie zwei Corona-Medikamente sind ja in der EU jetzt genehmigt worden.
In der EU schon? Ich dachte, ich hätte jetzt irgendwas in den USA gehört, dass da irgendwie glaube, die FDA irgendwelche Sachen da wieder...
eben bei tagesschau.de.
Okay.
Genau, grünes Licht für neue Covid-Medikamente.
Ist das dieses,
EU-Arzneimittelbehörde.
Ist das dieses Pfizer-Ding? Also dieses eine Pfizer-Medikament, da wird ja irgendwie gesagt, dass das super gut sein soll.
Also das eine heißt Xevudi. Und das andere finde ich gerade jetzt nicht. Keine Ahnung. Ich finde es. Und da finde ich halt, an dem Punkt finde ich es halt zum Beispiel krass, wie viele von den Leuten, die sagen, nee, dieser Impfstoff, den nehme ich nicht, der ist mir nicht gut genug getestet, da weiß ich ja gar nicht, was ich da in den Arm gespritzt kriege. Was ist denn das? Das haben ja erst 5 Milliarden Menschen problemlos überstanden, die dann sagen, oh geil, Pfizer, der gleiche Hersteller, hat ein Medikament gegen Corona, geil, nehmen wir, ungetestet. Und ich glaube, das hat halt wieder wie erinnert das diesen Bias vorhin? Also diesen
Omission Bias.
Omission Bias, genau. Also
wenn man Corona dann hat, dann ist man auch bereit, halt sich Sachen
reinzuballern. Dann ist egal was. Ja. Dann ist, gib mir irgendwas. Aber bis dahin beuge ich auch nicht für 10% vor.
Wie diesen Heinz da an dem Flughafen Kiel oder was ist das? Oder Flensburg.
Das ist ja nochmal bescheuert. Ich meine, das war ja angeblich noch ein Impfstoff.
Ja, das ist so mit diesem eigenen, selbst entwickelten Impfstoff, der so, hier, Leute, kommt her, wir haben keinerlei Test gemacht, kommt alle her. Und dann kommen die ganzen Corona-Leugner und lassen sich das Zeug da spritzen, weil, ja. Ich bin ja auch, mir ist es ja egal.
Also der Typ,
ich bin ja eigentlich ein liberaler Mensch und ich bin total dafür, allen Leuten ihr Weltbild zu lassen. Und deswegen bin ich eigentlich dafür, dass dieser Typ irgendwie seinen AfD-Genossen da irgendwie seinen Impfstoff spritzen soll. Weil ich glaube, keine Ahnung, wahrscheinlich ist der nicht so wahnsinnig effektiv und so weiter und so fort.
Das aber waren reine, besser? Das waren reine Antigene. Jetzt, soweit ich das verstanden habe, wäre jetzt, ist dieser Impfschutz jetzt bei Omikron einfach nicht komplett wirkungslos.
Ja, kann sein, weiß ich nicht. Also ich denke mir, auch zum Beispiel dieser russische Impfstoff, ne, dieses Sputnik, viele Leute von diesen AfD-Heinis, die wollen sich ja irgendwie mit Sputnik und so weiter und so fort. Sputnik ist nicht zugelassen in der EU. Und dann denke ich mir mal, scheiß drauf, lass doch den Scheiß einfach zu, weil wenn diese ganzen Heinzels da irgendwie sich den Sputnik reinballern, dann ist das doch besser als nichts, ja?
Falls es besser ist als nichts, das weißt du halt nicht.
Also dieser Sputnik-Impfstoff, der basiert ja eigentlich auch, ist ja auch ein Vektor-Impfstoff. Ist eigentlich ziemlich ähnlich wie AstraZeneca.
Ja, der wird wahrscheinlich schon gut sein. Also
der wird schon okay sein. Also wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung. Also das Problem war ja so ein bisschen, dass die Studienlage so ein bisschen sketchy war, weil sie, glaube ich, das so ein bisschen zu sehr gepusht haben politisch, ne?
Ja. Yeah.
Und deswegen ist da, glaube ich, so ein bisschen, ich sag mal so, ist halt nicht so besonders gut. Sag ich mal so, sind die Studien einfach nicht wahnsinnig sauber gemacht worden. Oder sowas. Mhm. Deswegen,
aber das kann man wiederholen. Die kann ja, man nochmal machen.
Wiederholen und so. Aber so oder so, irgendwie, die sollen sich doch gerne, die sollen mal sich so einen Aufriss machen.
Wobei jetzt wird ja auch, also das ist ja, jetzt stehen, glaube ich, zwei so einer.
Ich finde diesen ganzen Dings irgendwie von wegen so, mit Medikamenten und diese Vorsicht, die finde ich irgendwie so alles so ein bisschen albern. Ich meine, ich habe irgendwie Freunde, die haben sich impfen lassen, so, aber die haben halt irgendwie im Vorfeld so auch so rumgedingst, so, das ist alles noch so neu und diese neue Technologie und das alles noch so ungetestet und so weiter und so fort und ich weiß nicht. Und ich denke mir so, ey Leute, wir waren letztes Jahr auf einem fucking Festival und du hast von irgendeinem Dude auf diesem Festival irgendwelches Zeug gekauft, das du dir einfach reingeballert hast, ja. So, und dann denke ich mir so, ey Leute.
Ihr habt schon ungetestetere Sachen genommen als das. Genau. Ja, klar. Ja, na, das ist natürlich sowieso eine interessante Sache, dass jetzt die Leute, die halt auch, ich meine, du weißt ja auch nicht, was das Schwein vorher an Medikamenten bekommen haben, dessen Fleisch du jetzt heute Abend wieder isst.
Es ist irgendwie alles so ein bisschen.
Und du hast keine Ahnung von diesem ganzen Scheiß. Warum ist es dir da jetzt plötzlich so super wichtig? Das ist halt so ähnlich wie halt, wenn irgendwelche Dieselfahrer jetzt darüber meckern, dass aber irgendwelche Länder ausgebeutet werden für Kobalt für Batterien. gut, Gott sei Dank kommt
ja, aber was ist Erdöl mit dem Kobalt? Was ist mit den seltenen Erden?
Erdöl,
das ist doch auch alles.
Kommt ja nur aus demokratischen Regionen und ist mit Freudentränen von Einhörnern gemacht. Also das ist natürlich, das ist irgendwie gegeben. Ich finde, es gibt einen großen Unterschied zwischen ich knall mir jetzt mal was rein und dies ist ein Medikament, was wir für die EU zulassen. Also ich finde schon ganz gut, dass es da irgendwelche Testprozedere gibt.
Auf jeden Fall, aber ich meine ja.
Ich halte das aber auch für, und das ist, ich fand das halt auch, ich habe irgendwie mal so diese Doku, so eine, also über diesen Typen da, der da in, wo war das, der da am Flughafen jetzt diese illegalen Impfaktionen gemacht hat, was wir gerade erzählt haben, der da diese Antigene, der hat die ja selber entwickelt. Und das ist nicht irgendein Typ, der das in der Garage macht. Der ist Multimilliardär, der hat da irgendwie sich als Hobby ein Labor aufgesetzt, in dem Dutzende Leute arbeiten und sowas. Ich glaube, das wird halbwegs Hand und Fuß haben. Das wird, der wird einfach nur nicht die Bereitschaft oder die Kohle haben, um das Ganze.
Das kostet Milliarden. Wirklich, also diese drei Phasenstudie, die du brauchst für so eine Zulassung, das kostet Milliarden. Vor allem, wenn du es halt in der Geschwindigkeit machen willst, die es irgendwie relevant macht. Ne? Also
klar,
also wenn du es über Jahre machst, ne, dann kannst du es, glaube ich, irgendwie auch mit ein paar Millionen wuppen. Aber das, was Pfizer und so weiter und so fort, was sie ausgegeben haben für die Studien, das sind Milliarden gewesen.
Das ist ja, genau, klar. Aber das heißt ja nicht, dass man da nicht in Zweifelsfall eine Firma hätte finden können, die sagt, ja, das ist ein Risiko, was wir bereit sind zu tragen. Wir haben diese Milliarden und wir können nachher mehr Milliarden wieder dran verdienen. Insofern machen wir das. Das ist ja, wäre eine legitime Sache. Das muss man halt machen. Man muss halt eine gewisse Wirksamkeit nachweisen. Und was halt krass war, in diesem Spiegel Online Bericht war halt so ein Spiegel TV Bericht eingebettet über diesen Typen. Und das Ding war so unfassbar unkritisch.
Ich glaube, das hatten wir, glaube ich, schon letztes Mal schon
drüber gesprochen. Haben wir darüber schon erzählt?
Ja, ich glaube, ja.
Okay, dann haben wir schon darüber erzählt.
Wir werden irgendwie zu diesen alten Männern, die immer die ganze Zeit so immer die gleichen Sachen, immer die gleichen Stories erzählen. So. Max, da müssen wir echt aufpassen. Ich will so jemand nicht werden, ehrlich gesagt. Die nerven mich so.
Okay. Dann lass uns über Krypto reden.
Da haben wir noch nie das Gleiche drüber gesehen. Sag. Wir können ja mal über Telegram reden. Du hattest ja mal dich beschwert, ich kann mich noch daran erinnern, dass sich niemand um Telegram kümmert.
Ja.
Wo doch irgendwie und alle auf Facebook und WhatsApp und so rundrum hacken. Und jetzt ist aber soweit. Ja, jetzt kümmern sich alle um Telegram. Telegram jetzt. Ist das irgendwie the thing.
Es reicht also, wenn man sich zum Mord eines sächsischen Ministerpräsidenten verabredet, um...
Nein, das hat damit nichts zu tun, Max. Das waren schon wir. Wir haben den Telegram-Hype ausgelöst.
Hier. Ich hatte ja die ganze Zeit die Hoffnung, dass die Politik vielleicht mal die Füße so stillhält, weil die Polizei halt gesagt hat, hey, diese ganzen Schwurbler, auf Telegram können wir denen so richtig geil easy auf die Spur.
Ja, ja.
Die machen alles öffentlich, die machen alles, wir haben da einen Deal mit den Telegram-Betreibern, die geben uns alle IPs, wir können da direkt reinmarschieren, alles gar kein Problem, wir haben das unter Kontrolle. Aber nee, offensichtlich nicht. Es war auch.
Ja, ich glaube, man muss jetzt so zwei Sachen trennen. Ne? Also die öffentliche Debatte um Telegram in der Politik ist natürlich wieder mit der typischen politischen Blödheit geschlagen, die bei Digitalthemen eigentlich immer durchschlägt.
Sind es nur Digitalthemen, Michi?
Es sind nicht nur Digitalthemen, aber es ist natürlich verlässlich Digitalthemen. Ja. Und da ist natürlich so dieser Quatsch mit irgendwie, wir müssen gegen Verschlüsselung was machen, wir müssen Klarnamenpflicht und so weiter und so fort, was alles gerade in diesem Hinsicht überhaupt nichts bringt, ja, weil irgendwie alles, was dort auf Telegram halt relevant und schlimm ist, ist halt nicht verschlüsselt und die Klarnamenpflicht ist auch nicht das Problem.
Ja, abgesehen davon, der Dienst, der probiert hat, Klarnamenpflicht durchzusetzen, Facebook ist ja bekannt für seine perfekte Diskussionskultur,
ja.
In der niemals irgendwelche, also wir wissen, dass es nicht funktioniert, wir haben es gesehen. Falls wir mal die Hoffnung hatten, dass es funktioniert, und ich gehöre durchaus zu den Menschen, die gedacht haben, vielleicht hilft das, aber nein, wir haben sehr offensichtlich gesehen, nein, es funktioniert nicht. Die Leute sind auch bereit, unter ihrem Klarnamen die widerlichsten Sachen zu sagen.
Genau, ich würde die realen Probleme, würde ich auch zwei Sachen sagen, die es gibt. Und das ist einerseits ein ganz klares, einfach Vollzugsdefizit vom Staat her, der ganz offensichtliche Straftaten, die auf Telegram passieren, aus welchen Gründen auch immer eben nicht verfolgt. Ich glaube, da haben wir einfach ein wahnsinniges großes Vollzugsdefizit, weil ich glaube, die meisten Sachen oder viele der Sachen, die beklagt werden, wären verfolgbar. Selbst ohne die Kooperation von Telegram. Mhm. Die andere Sache ist aber tatsächlich die Kooperation von Telegram, weil das passiert, glaube ich, nicht, sofern ich das mitbekommen habe. Telegram ist da, hat so einen extrem libertären Touch irgendwie und wollen halt tatsächlich mit keinen Behörden irgendwie kooperieren. Die sitzen irgendwie ich glaube mittlerweile in Dubai, die saßen ja auch lange in Berlin irgendwie und vorher kam der ja aus Russland, der Typ. Das ist ja auch der damals V-Kontakte gegründet hat. Und der Typ lässt sich nicht ein. So, ne? Und das ist natürlich ein Problem, weil du willst natürlich schon auch so ein Social Network, und Telegram ist eben nicht nur ein Messenger, sondern es ist ein Social Network, kann man schon so sagen. Die öffentlichen Channels haben Social Network Charakter. Mhm. Und deswegen, da sehe ich durchaus ein Problem. Und ich glaube, dass man irgendwie lösen muss. Ich glaube, so als deutscher Staat hat man nicht so wahnsinnig große Handhabe, aber ich fand den Vorschlag von Henning Tillmann gar nicht schlecht, zu versuchen, das über Apple und Google zu regeln. Ne? Also, dass man halt an Apple und Google rantritt und sagt, pass mal auf, Leute, in eurem, auf euren Plattformen gibt es diese App, die auf der halt echt schlimme Dinge passieren, und macht da mal Druck. Ne? Ist natürlich auch unschön in gewisser Hinsicht, gerade weil man natürlich dann die Plattform-Power von Apple und Google leveraged, um Regeln durchzusetzen. Aber es hat bei Parler ja auch ganz gut funktioniert. Aber da war halt der öffentliche Druck ganz groß wegen der 6. Januar-Attacks auf das Kapitol.
Das war auch in den USA und nicht in Europa.
Genau, und das war auch in den USA, in Europa. Ich glaube, Telegram ist nicht so ein großes Ding in den USA, ne? Kann das sein?
Ich glaube auch. Also jedenfalls habe ich es bisher noch nicht so in diesen entsprechenden Kreisen mitgekriegt.
Genau, und da müsste man dann mal gucken. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, genau deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass Google und Apple da auch relativ kooperativ sind, weil so wichtig ist die App gar nicht für die.
Ja, aber wobei, das ist auch was, wo man mal wieder zeigen kann, wie wichtig einem die Freiheit ist und sowas, wenn kein lokaler Politiker Druck machen kann. Also das glaube ich nicht. Ich glaube auch, ich bin auch kein Freund davon. Ich will das auch, ich finde das auch scheiße. Ich finde das nicht tendenziell scheiße, sondern ich finde das auch scheiße. Ich glaube, dass, ich meine, meine Kindergartengruppe, wo die läuft über Telegram. Das ist da läuft eine Menge Scheiße drüber, aber da läuft halt bei weitem nicht nur Scheiße drüber. Da läuft absolut,
also ich auch Gruppen auf Telegram, wo ich
eben Teil
bin. Also
und ist es nicht. Ich glaube, dass wir sind ja noch nicht mal an dem Bereich der Low Hanging Fruits. Also wir sind
Bist du auch bei Attila in der Gruppe?
Ja, ja, klar. Der hat doch die besten veganen Rezepte überhaupt.
Auf jeden Fall.
Außerdem erzählt er uns alles über die jüdische Weltverschwörung. Ich meine, das ist
die jüdisch-veganische Welt.
Aber eben, du hast, ich meine, das sind irgendwelche Telegram-Channels mit hunderttausenden Mitgliedern, wo Mordaufrufe durchgehen. Und da kann mir keiner erzählen, dass die Polizei da nicht die Möglichkeit hat, einfach ein Mitglied in diesem Channel zu werden. Ich meine, Telegram hat hervorragende APIs, die haben einen guten Desktop-Client, die haben alles Mögliche. Und da könntest du einfach eine Handvoll Bundespolizisten oder wen auch immer drauf ansetzen, dass die halt den Scheiß mit im Auge haben, so ein bisschen. Und dann.
Ja, aber da würde ich dann schon sagen, dass die meisten Leute dort unter Pseudonym unterwegs sind, gerade die.
Ja, und dann aber einige davon werden schon hin und wieder mal irgendwelche Informationen droppen. Und sei es dann nur, dass wenn die halt dann irgendwo sich treffen und sagen, da treffen wir uns, dass dann halt ein bisschen Polizei da steht. Und
soll ich dir was sagen, Max? Mein Verdacht ist ja, die Polizei macht das längst, ja. Die sind schon alle in diesen Telegram-Chats, aber privat.
Genau, die sind so undercover, dass ihr eigener Arbeitgeber nichts davon weiß.
Und dass sie selber auch gar nicht wissen, dass sie undercover da sind. Genau.
Ja, 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 das ist natürlich eine sehr berechtigte Angst. Ich meine, wo habe ich das vorhin gelesen? In Sachsen ist jetzt gegen einen Polizisten ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Der hat gestern auf einer so einer Demo in privat einen anderen Polizisten angegriffen und sich angefangen, mit dem zu prügeln. Wow. Also da war ein Polizist im Dienst. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, in Sachsen diese Demos. Und
dann nächste Woche tauschen sie die Rollen. Dann.
Genau. Auf der einen Demo war Berliner Polizei in Sachsen, auf der anderen waren aus Schleswig-Holstein und aus Niedersachsen Polizei. So, kann das sein, dass ihr keine sächsische Polizei mehr dazu holt? Hat das vielleicht einen Grund? Warum du bist da nicht, näher dran an der Wahrheit als
das. Warum dann nicht lieber, ist. Warum dann nicht gleich alliierte Satzungstruppen?
ja, also das ist.
Hat doch schon mal geklappt. Naja.
Okay. Ja, aber das war auch zu einem Zeitpunkt, als die Deutschen sehr viel
Wir brauchen einen neuen D-Day.
Aber das ist ja das Lustige, die Viele von denen hoffen ja drauf, dass endlich die amerikanischen, dass die Amerikaner endlich einmarschieren. Das ist auch so ein Teil des Ganzen, dass dann
aber,
die
aber nur Trump unterm Star-Spangled Banner.
Ja, ach, ja, egal.
Ach, ja, naja. Das ist ja auch noch so eine Sache, also diese komischen, also das ist interessant, also jetzt gibt's auch irgendwie, habe ich das Gefühl, gerade gefühlt, mehr so Meldungen in der Richtung Corona-Leugner radikalisieren sich und man denkt sich immer die ganze Zeit, tun die das nicht schon die ganze Zeit? Irgendwie, aber irgendwie, also keine Ahnung, gibt es da jetzt wirklich eine neue Qualität oder eine neue Quantität oder?
Also die Zahl der Demos, finde ich, nimmt schon, also zumindest in meiner Wahrnehmung, schon massiv zu, der Spaziergänge. Das ist ja, vergeht ja fast kein Tag. Also so vor kurzem, vor relativ kurzer Zeit war das noch so letzten Sommer, dass das halt dass die ständig nach Berlin gekarrt sind, um dann irgendwie, und dass ja auch die Busunternehmen teilweise davon gelebt haben und sowas, dass sie nach Berlin gekommen sind, hier irgendwie ein paar 10.000 Leute auf die Straße gestellt haben und dann haben sie mal wieder und dann ein bisschen rumgelaufen sind. So was da jetzt gerade in Sachsen und gerade in Österreich abläuft, die Zahl und die Größe der Demos da, holla die Waldfee. Also das ist schon, und ich meine, wenn da irgendwie für einen Tag in Wien 27 Demos angemeldet waren oder irgendwie sowas. Also das ist ja, klar, da wären die meisten davon, da wären 10 Leute da gewesen sein. Aber das ist schon, das sind schon viele Leute. Und ich glaube auch, ich tue mich schwer damit zu sagen, das sind alles Nazis. Also das ist sowieso, glaube ich, ein Begriff, der dann nicht mehr passt. Und ich glaube, diese starke Mobilisierung in Österreich ist wegen der Impfpflicht gekommen.
Mhm.
Und ich und wenn du dir Sachsen anguckst, da sieht's nicht so viel, also da ist auch schon ganz schön viel auf der Straße und in Bayern halt in den Staaten, wo es offensichtlich auch in den Bundesländern, wo es auch offensichtlich relativ viele Leute gibt, die sich nicht impfen lassen. Ich meine, das hat ja einen Grund, warum die Impfquoten da deutlich niedriger sind als im Rest des Landes. Und ich habe das Gefühl, also ich, vorletzte Sendung war ich noch gegen eine Impfpflicht, letzte Sendung war ich für eine Impfpflicht, jetzt tendiere ich eher wieder gegen eine Impfpflicht. Einfach.
Du wendest.
Ja, ich wäge ab. Ich probiere das mal positiv zu darzustellen, ich tue mich echt, also wir sind an einem Punkt, wo jetzt wo die Wirkung der Impfung noch schlechter ist, wo ich noch weniger dran glaube, dass eine Impfpflicht durchsetzbar ist, weil wenn es eine einmalige Impfung ist, die du machen musst, aber wenn es tatsächlich jetzt eine mindestens dreimalige, wird ja garantiert noch mehr Impfungen, es wird ja noch eine Omikron-Impfung geben, etc. pp., schwerer durchsetzbar ist. Im Augenblick lässt die Wirkung der Impfung auch noch massiv nach, ganz ohne Frage. Und es kommen langsam Medikamente gegen Corona und es wird endemisch und die Wellen würden auch ganz ohne Impfung schwächer werden, einfach weil halt, und darum bin ich jetzt, das ist es nicht wert, damit so viele Leute zu mobilisieren. Und ich glaube, damit mobilisiert man echt viele Leute.
Was auch noch für mich noch so ein Argument gegen die Impfpflicht ist, das aber eigentlich kein gutes Argument ist im Sinne von, es wirft kein gutes Licht auf mich. Aber ehrlich gesagt, ich gönne den Impfgegnern die Impfung nicht.
Nee, das
wirklich, ist, ich gönne sie ihnen nicht.
Ja,
ich möchte, dass sie die volle Härte von Corona spüren. Wirklich, ich möchte das.
Ja, das ist, will ich, also tue ich tatsächlich nicht. Auch wenn es mir manchmal schwerfällt, Also ich glaube, das Beste ist, was passieren kann, dass wir irgendwie noch eine Wirkweise finden, wie es so, dass dank viel Boostern, also ich glaube, wir werden es niemals hundertprozentig erfahren. Wir werden niemals wissen, wie viel, also so, warum gehen die Zahlen jetzt gerade wieder nach unten? War es wegen dem harten Lockdown in Österreich? War es wegen, weil die Leute ihr Verhalten geändert haben? War es, wie die Impfgegner behaupten? Glaube ich nicht, aber ich kann nicht das Gegenteil belegen. War es, weil einfach die irgendwann die Krankheit ihren natürlichen Peak erreicht und dann geht es halt wieder nach unten. Und
ja, was heißt Peak? Also ich meine, dass sie so eine Sättigung erreicht, das
ja, ja, genau, so eine Sättigung.
Ja klar,
das ist ja Teil des Systems, also ist ja Teil.
Ja, ich meine, das kann natürlich sein. Also gerade so in Sachsen, da müssten ja eigentlich mittlerweile müsste ja eigentlich langsam irgendwie alles ausgeschöpft sein. Ne? Also,
ja, genau.
Wobei halt dagegen
spricht, dass
muss überlegen, eine Inzidenz von 1000 bedeutet 1% der fucking Bevölkerung wird durchimmunisiert, ne?
Also, wird in den nächsten 7 Tagen durchimmunisiert. Also wird anfangen, sich durchzuimmunisieren. Das heißt, dass ein deutlich größerer Teil, also da die Krankheit halt mehrere Wochen dauert, heißt das, dass man so sagen kann, dass 2-3% der Bevölkerung gerade akut krank sind.
Ja, klar. Aber und, wie gesagt, 1% pro Tag, ja, ne? Also das heißt in anderen Worten, das ist, da bist du. Das
ist doch mal die 7-Tage-Inzidenz. Pro Woche, das ist die 7-Tage-Inzidenz, nicht die.
Die 7-Tage-Inzidenz ist aber wieder runtergebrochen auf einen Tag pro Tag.
Ist das so?
Ja, ja. Also es ist sozusagen 7 Tage und dann den Schnitt davon. Den Tagesschnitt.
Okay, dann gucke ich mir das mal an. Weil ich dachte immer, die 7-Tage-Inzidenz wäre tatsächlich auf 7 Tage wird. Das heißt, dass pro Woche 7%. Aber das würde ja bedeuten, dass das ganze Thema nach 10 Wochen zwangsläufig durch wäre, wenn du eine.
Genau, Inzidenz also das, von das deswegen, also ich denke, dass da schon auf jeden Fall Sättigungseffekte schon mit reinspielen, das kann ich mir schon vorstellen.
Ja, da muss ich allerdings dagegen sagen, und das ist auch was in meinen Augen, es gab ja auch viele, die gesagt haben, ja, die Gesundheitsämter sind halt so überlastet, dass die halt mit dem Test nicht mehr hinterherkommen. Das erklärt aber auch nicht, warum dann irgendwie in Berlin die Inzidenz wieder sinkt, wo die, also es ist ja wirklich überall so, und es ist ja halt auch, eben, dann würde sie ja, dann müsste man ja damit rechnen, dass quasi die Inzidenz in allen Bundesländern auf einen sehr hohen Wert steigt und erst dann fällt. Aber dass sie gleichzeitig, egal wie hoch die Inzidenz in einem bestimmten Bundesland gerade ist, relativ gleichzeitig überall anfängt wieder zu fallen.
Ja, das ist, keine Ahnung. Also ich denke auch, dass es plausibler ist, dass die Leute ihr Verhalten
anpassen. Genau, das halte ich, das ist auch meine
gute. Also und das ist ja auch, was zum Beispiel Tim und Pavel immer in ihrem Podcast beobachten, ist halt, dass die Kommunikation der Politik sehr, sehr starken Einfluss hat auf die Inzidenzen, ne? Und wenn die Politik sagt, hey, lasst uns doch bald mal den Freedom Day feiern, dann lassen alle Leute irgendwie ihre Shackles los, ja, und machen Party. Und wenn die Leute sagen, oh, hier braut sich was zusammen, dann werden alle plötzlich wieder vorsichtiger und so weiter und so fort. Also das heißt also, noch bevor Maßnahmen eigentlich implementiert werden, schon das Reden über Maßnahmen erzeugt schon sozusagen Verhaltensanpassung.
Bei mir ist es nicht mal nur also ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, es hat nicht mal nur was mit der Politik zu tun, sondern es hat auch was damit zu tun, dass halt, man kriegt ja mit, dass es langsam wieder dicker wird. Und ja, das ist ja, das gleiche Signal, was die Politik dazu zu bringt, dann irgendwann mal 2 Wochen, nachdem ich schon mein Verhalten angepasst habe, zu sagen, das wäre jetzt aber geil, wenn ihr mal, wobei, man muss ja auch sagen, da ist die Politik besser geworden, habe ich das Gefühl. Das war schon mal deutlich schlimmer. Entweder war ich damals noch panischer, das will ich durchaus nicht ausschließen, oder die Politik war schon mal deutlich schlechter. Ich glaube, es war eine Kombination aus beiden. Also als Laschet mitten in der ersten Welle uns erklärt hat, dass man ja im Land der Küchenbauer jetzt nicht die Küchenstudios so machen kann, das fand ich schon, das ist so eine
Wenn man echt etwas Positives vermerken kann von dieser Ampel, dann ist wirklich, dass Laschet einfach wirklich nicht mehr da ist. Also der ist einfach
diesen Namen nicht mehr nennen braucht.
Boah, ey. Ich bin einfach so froh, dass der einfach nicht mehr da ist. Das ist, boah, dieser Gehirnwurm.
Ja, aber das wird ja nicht besser. Wie heißt der? Braun? der CDU-Vorsitzender werden kann, der vorher im Kanzleramt irgendeinen Job hatte?
Helge Braun. Aber Helge Braun war ja eigentlich ein Schlauer. Also der war ja auch, sag ich mal, in Sachen Corona immer schon irgendwie so der...
Ja, ja.
Der Schlaue.
Der hat jetzt halt in irgendeinem Spiegel-Interview hat er halt gesagt, dass er gegen die Legalisierung von Cannabis ist, weil das ist ja so schlimm und weiß der Teufel was. Und wo ich mir auch denke, so die CDU, die auf welchem Hügel die nach wie vor bereit sind zu sterben, finde ich echt beeindruckend. Also ich meine, sorry, dieser Zug ist, wenn ihr das nächste Mal wieder eine realistische Machtoption habt, in frühestens 4 Jahren auf der Bundesebene, und wenn die aktuelle Koalition das auch nur halbwegs auf die Reihe kriegt, dann gibt es bis dahin eine komplette Industrie. Da gibt es, dann wird es Leute geben, die jeden Tag in ihrer App sich was zu rauchen kaufen und wo dann jemand vorbeikommt und das wie Gorillas abliefert oder vielleicht macht Gorillas das sogar. Ich habe keine Ahnung. Das wird einfach so durch und durch in diese Gesellschaft integriert sein.
Du wirst gar nicht mehr auf die Straße gehen können, ohne dass hier jemand einen Joint in den Mund steckt.
Ja, ja, genau so. Nee, aber es wird einfach, ich meine, das ist ja in dem Moment, in dem du es legalisierst, in dem du es vernünftig legalisierst, nicht so wie es in Holland, was ich nicht wusste, in Holland ist der Verkauf ist sozusagen, diese Coffeeshops sind legal, aber das ist auch der einzige Teil der Kette, der legal ist. Die müssen sich das Zeug selber illegal besorgen. Also das heißt, die ganzen illegalen Strukturen gibt es angeblich immer noch, also deswegen. Aber ja, aber halt, du kannst in den Coffeeshop gehen, du kannst es dann quasi legal kaufen.
Okay, und das solltest du noch mal ein bisschen genauer recherchieren, weil das macht keinen Sinn, was du gerade gesagt hast. Ne?
Die Lieferketten sind nicht legal, aber halt der Verkauf selber ist legal.
Ja, aber Lieferketten sind auch nur Verkauf.
Ja, aber halt kein Endkundenverkauf. Halt die also Menge, nur der glaube ich, wenn das Gesetz halt so ist, dass es nur für einen Eigenkonsum der Verkauf legal ist.
Ach so.
Dann bist du in einer schönen Situation, dass jeder Teil der Lieferkette illegal ist, außerdem nachher dann tatsächlich im Coffeeshop stehen.
Zum Beispiel. Okay.
Ich weiß nicht, ob das ist, aber ich kann mir schon, ich meine, in den USA ist das ja auch so, da hast du ja, dass die Staaten das teilweise legalisiert haben, aber auf der Bundesebene, habe ich glaube ich auch schon 3000 Mal erzählt, auf der Bundesebene ist es nicht legalisiert, sodass halt die ganzen Dispensaries da keine Bank Konten kriegen und darum halt ihr ganzes Geld, also halt nur Cash machen können, weil halt die Bank, weil es halt auf Bundesebene illegal ist. Weil du auch
keinen Online-Versand machen können und so ein Scheiß, ne?
Ja, aber halt, wie gesagt, du kannst nicht mal mit Karte bezahlen, was halt in den USA gang und gäbe ist, weil halt einfach die Banken sich das nicht bereit sind, wegen so ein paar Dispensaries jetzt hier wegen Drogenhandel am Haken zu sein. Genau. Ich hoffe mal, das wird in Deutschland nicht passieren, sondern dass das hier halbwegs vernünftig durchgezogen wird und dass das auch dazu führt, dass dann die illegalen Distributionen dann halt damit ein bisschen ausgetrocknet wird. Und wenn das halbwegs funktioniert, dann ist das Thema einfach, wenn die CDU das nächste Mal an der Macht ist, ist das einfach weg. Dann ist das einfach nicht, dann gibt es eine Lobby, dann gibt es eine Marihuana Verkaufslobby, die durchaus ein bisschen Geld in die Hand nehmen kann, um sich ein paar CDU-Abgeordnete also das ist, Helge Braun könnte sich hinsetzen, könnte sagen, ah ja, der Zug ist abgefahren.
Schaut ja, ich bin aber auch ein bisschen, ich muss
das
sagen.
Aber vielleicht ist das genau der Grund, warum er sich voll drauf einspringt, weil er halt damit bei seiner Basis noch glaubt, Punkte machen zu können, aber eigentlich weiß, dass es schon total durch ist.
Ja, ich muss aber auch sagen, diese ganze Cannabis-Relegalisierung, ich bin ja Cannabiskonsument, ne?
Ja.
Und ich weiß aber auch, dass Cannabis halt auch einfach keine ungefährliche Droge ist.
Ja? Ist kein Brokkoli.
Ist kein Brokkoli, genau. Also es ist keine ungefährliche Droge. Sie hat andere Risiken, glaube ich, als Alkohol.
Ich glaube wirklich wesentlich geringere Risiken.
Ja, also andere vor allem. Wahrscheinlich auch geringere, da würde ich dir auch zustimmen, so, aber sie hat auf jeden Fall keine Risiken, ne?
Klar.
Also ich finde, also es gibt halt durchaus eine ganze Menge Studien und Berichte dazu, wie Cannabis zu Psychosen führen kann, zu Depressionen führen kann, zu allen möglichen psychischen Störungen führen kann. Und ich habe das auch schon öfters erlebt. Ich habe das auch an meinem eigenen Leib schon erlebt und so. Und
ich weiß. So,
es gibt eine Menge Drogen, die ich vor Cannabis legalisieren würde.
Also ich selber war in meinen Anfang 20ern wegen Depressionen in Behandlung und ich vermute sehr stark, dass sie wegen Cannabiskonsum entstanden sind. Und ich bin deswegen auch, also ich bin definitiv niemand, der sagt, lass gehen, Kapelle. Also das ist das auf gar keinen Fall. Ich glaube schon, dass es da, dass das auch massiv begleitet werden muss. Also dass es auch Aufklärungsprogramme geben muss und dass man auch damit lernen muss, umzugehen und sowas. Ich glaube, aber unabhängig davon, dass der, zum einen glaube ich, dass die Illegalisierung einfach nichts bringt und das ist, dass wir hier frei darüber reden, dass wir konsumiert haben und teilweise noch konsumieren. Ich habe seit sehr, 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 sehr langer Zeit, gerade auch weil das letzte Mal, als ich, das ist 15 Jahre her, wenn nicht mehr, als ich das letzte Mal gekifft habe, ging es mir danach so schlecht, mehrere Tage lang, also Depression, dass ich einfach, nein. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass das trotzdem lächerlich ist im Vergleich zu dem Schaden, den Alkohol an, also zum einen, es lässt sich nicht verbieten. Ich glaube, der Schaden, den es anrichtet, auch wenn es mehr konsumiert wird im Vergleich zu Alkohol, sehr, sehr gering ist. Oder deutlich geringer, vielleicht nicht sehr, sehr gering, aber deutlich geringer. Und dass wir einfach, wir sind an dem Punkt, wo wir es einfach, ja, das lässt sich eh nicht verhindern. Fertig.
Ja.
Und
ja, ich würde mir
Und vielleicht ist es lieber was man dann halt auch eben, um solche Seiteneffekte zu vermeiden. Also es gab halt keinen Punkt, an dem zum Beispiel meine Eltern, die haben das damals sehr kritisch gesehen, weil sie auch null Erfahrung damit hatten und weil sie halt auch keine Ahnung hatten davon und weil sie auch keinen objektiven Weg gab, sich zu informieren. Also ich meine, wo kriegt man denn raus, wenn man so auf irgendwelches Informationsmaterial der Bundesregierung oder wenn man mal seinen Arzt fragt, wer sagt dann, bis zu welchem Grad ist es denn okay? Vielleicht hat sich das in den letzten 20 Jahren verbessert, aber als ich in dem Alter war, dass das halt für meine Eltern relevant war, so, ist das jetzt ein Problem, was unser Sohn da macht, oder ist es noch kein Problem? Was halt bei Alkohol, da wird es auch verharmlost, und ich glaube auch, dass da wahrscheinlich genau in die andere Richtung falsch läuft. Aber aufgrund dessen, dass der Konsum öffentlich stattfindet, weitgehend, hat man schon ein Gefühl dafür, wann wird's problematisch. Und
also ich sag mal so, ja. Mal jetzt mal so ganz unrein rausgesprochen. Mhm. Bevor ich Gras legalisieren würde ich Ketamin, LSD, Pilze und MDMA legalisieren. Wirklich. Also ich halte diese Drogen
Pilze auf jeden Fall. Ich kenne jemanden, der auf LSD wirklich lange, 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 von einem Trip lange in Behandlung war danach. Ich war dabei, als er seine Antidepressiva abgesetzt hat. Weil er sich bei mir gemeldet hat, weil es ihm
so dreckig ging. Da war dann nicht LSD, war dann nicht die Ursache, sondern vielleicht war es irgendwie nochmal ein wesentlicher Trigger für etwas, was schon da war.
Bin ich mir ziemlich vielleicht, sicher. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht.
Also
ich meine, ich habe auch
also ich habe natürlich auch schon
sehr,
Leute,
sehr gute
ich habe auch schon noch Leute gehabt, die hatten einen schlechten Trip und so. Klar, das gibt es und ich glaube, aber das ist, ich glaube sogar schlechte Trips können fast eigentlich die können fast positiv sein für die Psyche, weil da wahrscheinlich irgendwelche Sachen verarbeitet werden.
Also was ich hatte, also eine sehr gute Freundin von mir, die hat irgendwann die ist in eine geschlossene gekommen irgendwann und es hat kein gutes Ende mit ihr genommen. Und ihre Mutter hat mich irgendwann mal kontaktiert vor ein paar Jahren und wir haben uns dann nochmal getroffen. Und die hat so ein bisschen erzählt, ja, sie weiß ja nicht, also sie hat so ein bisschen, also die Theorie gehabt, dass es kann natürlich sein, dass diese ganzen Psychosen, die sie hatte, ausgelöst worden sind durch diese Drogen. Aber es kann auch einfach sein, weil gerade diese chemischen Drogen, dass sie diese Drogen genommen hat, weil sie diese Psychosen schon vorher hatte.
Ich glaube nicht auch,
dass und weil das quasi eine Form von Selbstmedikation ist.
Ja, ja.
Und ich kann mir vorstellen, also es ist natürlich für eine Mutter, die ihre Tochter verloren hat, ist das natürlich vielleicht auch einfach ein ganz beruhigendes Ding. Und ich will das, also aber ich kann mir auch vorstellen, dass da einfach sehr viel dran ist. Also ich weiß es halt nicht. Und
das, was hat sie denn für Drogen genommen?
Alles. Also ja, wir haben relativ
viel gekifft. Also wie ich.
Wir haben relativ viel gekifft. Wir haben ein paar, sie hat, ich habe zweimal LSD mit ihr genommen, sie hat das öfter gemacht, Pilze. Sie hat definitiv auch ja, ich weiß nicht, was noch alles. Ich gehe mal davon aus, also ich bin dann irgendwann ausgestiegen, weil ich es halt, weil ich für zu gefährlich hielt. Und Koks ist halt was mir zutiefst unsympathisch ist. Also ich zum Beispiel,
ich weiß, dass Koks genommen ist zum Beispiel etwas, Ecstasy, das ich auch echt nicht legalisieren würde, auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, Koks ist, das ist auch wahnsinnig schnell abhängig machend. Und
wenn Koks legalisiert wird, dann ist Bitcoin wirklich $100,000 wert bis Ende des Jahres.
Und wenn ich an Koks denke, dann denke ich an Julian Reichelt.
Oh Gott, ja. Ich nicht, aber garantiert.
Ja, aber ich meine, der Typ, das ist, ich finde, das ist so für mich so der paradigmatische Kokser. So. Also, ja. Und das ist auch das, was du so, finde ich, ganz gut mit Koks ist mir unsympathisch.
Ja, auf den Punkt bringen. Das ist auch, es ist, also.
Es werden halt alles so manische Egomanen. So, es ist einfach so, einfach so extrem selbstzentrierte, übergedingste und so weiter. Es ist grauenhaft. Kokser sind grauenhaft.
Tja, ja, also es ist, keine Ahnung, also ich, aber machen wir uns nichts vor. Also ich meine, es gibt ja regelmäßig mal, dass irgendwie auf der Reichstagstoilette oder sowas mal irgendwelche Spuren genommen werden und dann, wir werden von Koksern regiert. Also ich meine, brauchen wir uns nichts vorzumachen.
Das stimmt schon, ja, das stimmt schon.
Wenn wir Glück haben, sind jetzt mit den Grünen noch ein paar, also ich meine, Christian Lindner. Ganz ehrlich, kannst du dir vorstellen, dass du nicht guckst. Wenn wir Glück haben, sind jetzt noch ein paar Kiffer dazu gekommen. Aber das war's dann auch. Also das ist nee, ich finde da mehr Legalisierung finde ich tatsächlich gut. Trotz aller Risiken.
Legalisierung ist dann an sich schon deswegen gut, weil die Kriminalisierung natürlich zu sehr, sehr hässlichen Parallelstrukturen in der Gesellschaft führt.
Ja.
Und ja, in den USA ist das nochmal ein anderes Thema, finde ich, weil das natürlich auch extrem racialized ist, gerade was irgendwie wie bestraft wird. Mhm. Und dass ein Großteil der Schwarzen, die dort irgendwie in den Gefängnissen gehalten werden, irgendwie auch tatsächlich wegen Cannabis verticken irgendwie drin sind oder was und oder sogar Konsum oder hast du nicht gesehen, was natürlich irgendwie absurd ist, ne?
Na, das war damals eher, da war ja so das Argument auch sehr stark, na, Cannabis, die weißen Drogen, also die Droge, die die Weißen inzwischen auch nehmen, die legalisiert ihr. Aber Sachen wie Heroin zum Beispiel ist so eine Droge, die ja wohl, ich finde es immer wieder schwer zu glauben, aber ich habe es jetzt so oft gehört, dass ich es irgendwann akzeptiert habe, dass es wohl stimmen muss, dass Heroin, wenn du es sauber nimmst, einfach keine, du kannst damit leben. Absolut problemlos. Du kannst mit einer Heroinabhängigkeit ein gesundes.
Was macht dich halt wahnsinnig abhängig? Das ist halt der Punkt. Ne?
Ich mach dich wahnsinnig abhängig.
Wenn du sauberes Zeug kriegst, dann macht das
genau.
Dich kaputt. Ne? Also es,
genau.
es zerstört dich nicht. Aber es ist halt einfach nicht geil.
Aber ja, okay. Also das ist, aber du bist halt nicht, wenn du einen Heroinabhängig siehst, wie der komplett zerstört ist, dann hat nicht das Heroin ihn so zerstört, sondern alle, das ganze Stoff drumherum.
Ja, sondern alles, der gestreckte Stoff, so.
Wahrscheinlich auch die Umstände und die das ganze andere Zeug. Und, aber dieses, ja, es macht dich wahnsinnig abhängig, aber du kannst mit dieser Abhängigkeit 90 werden und nebenbei arbeiten gehen. Das wäre alles kein Problem, wenn du sauberes Zeug kriegen würdest. Und es gibt ja auch immer wieder Ansätze zu sagen, also es gab ja dieses Ersatzstoffe dann irgendwie, aber es gibt ja
wie ist es nicht mit Mastodon sagen. Mastodon.
Nee, Mastodon ist ein Twitter-Ersatzstoff.
Gott, wie ist das Mastodon?
Wie heißt das
Methadon.
Denn?
Methadon, ja genau. Methadon, Mastodon. Das ist ein ziemlich guter Freundschaft.
ja, genau, Methadon.
Ich bin wohl auch Mastodon, ne?
Oh ja, konntest keinen Twitter mehr ab, ne? Das ist halt, passiert halt.
Das ist mit so harter Stoff.
Ja, vielleicht probiere ich das mal. Aber es schmeckt halt scheiße. Es hat auch nicht den gleichen Kick. Das ist halt scheiße, aber es hilft. Ja, aber das ist halt auch Experimente gibt, einfach den Leuten, den Heroinabhängigen, einfach sauberes Heroin zu geben. Und das lässt sich billig produzieren und das lässt sich vielleicht sollte man eher das legalisieren. Aber dann, ja klar, man will natürlich auch nicht Leute in irgendeine Abhängigkeit reintreiben ohne Not. Jetzt muss ich reden, weil der Herr Pro auf Klo geht und vergisst, sein Mikro vorher abzuschalten. Ach ja, was waren noch? Ich hatte noch so ein paar Themen, über die ich eigentlich reden wollte, die vielleicht auch nicht so ganz auf unserer... Ach, über dieses Log4j oder Logforge oder wie es auch immer heißt, diese schöne Sicherheitslücke in diesem Logging-Tool. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Es ist sehr, sehr spannend. Also es ist mal wieder eine sehr extreme Sicherheitslücke aufgetreten. Diesmal ausgerechnet in einem Tool, was nichts weiter macht, als halt Sachen zu loggen. Das heißt, irgendwelche Ausgaben zu machen, während man das Programm laufen lässt, dass es dann halt irgendwie in die Konsole reingeht, dass man das dann auf irgendwelchen Servern sammeln kann. Und dieses Tool, was es dafür gab, es gibt irgendwie so ein XKCD, wo so wie so die gesamte Infrastruktur der Welt, alles Facebook, Google, Apple, alles basiert auf irgendeinem Tool, was irgendein Typ in Oregon seit 20 Jahren ohne Bezahlung vor sich hin pflegt. Und ja, genau. Und dieses Log4j oder Logforge, du musst dein Mikro noch einschalten, bevor du wieder reden kannst.
Ja. Ich bin jetzt wieder auf Bier und dann muss ich jetzt wieder biermäßig aufs Klo.
Ah, ja. Genau, dieses Logging-Tool, das hatte eine kleine Makrosprache quasi drinne und hey, wer hätte sich das gedacht?
Ach, die lässt jetzt gerade bei diesem J-Log, nee, Log-J, was?
Log-J4? Log4J oder Logforge. Ich habe von vier Leuten, das heißt Logforge!
Logforge.
Whatever. Es ist sowas, so, sobald man irgendwie, also wenn man Eclipse aufgemacht hat, was Eclipse ist, so eine...
Ist ja auch Java, ne?
Ist so ein Tool, um ist ein Java geschriebenes Tool, um Java-Code, also eine Java-IDE zu bearbeiten. Ich weiß nicht, ob das heute noch irgendjemand nutzt. Es gibt inzwischen weitaus bessere Tools. Und das war auch schon irgendwie faszinierend, aber auch irgendwie immer so ein bisschen wie Koks.
Okay.
Es hat also ein bisschen, man ahnte, dass es einen unsympathisch macht. Und... Und
Jens Ohlig hat das mal schön gesagt, irgendwie Java programmieren ist wie bei seinen Eltern wieder einziehen. Aber ja, so gar nicht so wie Koks, aber.
Und das ist halt so in den Tomcat-Projekten, die dann irgendwie so rumflogen, waren dann immer irgendwelche Apache. Und immer
Tomcat ist ein Java-Server, ne?
Genau, das ist so ein Java-Application-Server. Das ist ja auch. Das ist auch einer meiner besten unterschätzten Witze. Irgendjemand hat auch gefragt, so, aber war nicht Java schon immer Shit? Und dann habe ich so geantwortet, so, naja, Enterprise Shit, aber ansonsten ja. Weil Java war halt immer auch so Enterprise. Das war halt ja. immer, so halt immer.
Auch so sogar diese Java Enterprise Edition oder sowas, ne? Irgendwie
ja, ja, natürlich. Und das war auch immer, das waren auch immer irgendwelche, das wurde auch nie von Entwicklern gemacht, sondern immer nur von Consultants. Und also stimmt natürlich nicht. Natürlich gibt es Java-Entwickler und es gibt sehr gute Leute, die das. Aber es ist auch sowas, das ist halt auch an der Uni gelehrt worden. Also als ich damals mein Studium abgebrochen hat, da war das halt so die Standardsprache. Das heißt, du bist, wenn du aus der Uni rausgefallen bist und keinerlei Ambition hattest, jemals eine weitere Sprache zu lernen, dann bist du halt Java-Entwickler geworden. Und
ja, aber es war das nicht irgendwie so, dass die Leute Pascal eigentlich an den Unis gelehrt haben und dann irgendwie Delphi?
Nee, das war schon lange. Nein.
Also jedenfalls in der Zeit, wo ich irgendwie angefangen habe mit dem Programmieren, war es so, dass die Leute, die aus der Uni gefallen sind, die konnten alle irgendwie Delphi, weil die also, irgendwie dann mit Pascal irgendwie gearbeitet haben und dann irgendwie so Delphi dann irgendwie.
Ja, also Pascal war halt, Pascal ist ja auch an der ETH Zürich entwickelt worden, also an der Uni und von Nikolaus Wirth hieß der. Und das ist auch eine sehr schulbuchhafte Sprache. Ich hab früher selber Pascal programmiert, weil halt die Macintosh Toolbox, also die ursprüngliche Macintosh API, die war halt für Pascal ausgelegt. Und es ist zum Beispiel auch, was weiß ich was, der Zuweisungsoperator, also dass man den Wert einer Variable setzt, ist ja in allen Sprachen ein Gleichheitszeichen quasi, was halt jeden Mathematiker zum Durchdrehen bringt, weil halt du machst einen Vergleich mit einem Gleichheitszeichen, aber du machst keine Zuweisung mit einem Gleichheitszeichen, sondern eine Zuweisung machst du mit einem Doppelpunkt gleich. Und Pascal hatte das halt drauf. Pascal hatte halt Doppelpunkt gleich. Und wenn du halt zwei Werte vergleichen wolltest, dann hast du das halt mit einem Gleichheitszeichen gemacht. Wohingegen in jeder anderen Sprache musst du dann zwei Gleichheitszeichen machen. Oder JavaScript, das Ungetüm, das ich, in dem ich jeden Tag programmiere, mit drei Gleichheitszeichen, weil zwei Gleichheitszeichen reicht ja nicht. Weil sie zwei Gleichheitszeichen verbrannt haben. Das ist, also ja, das gab's, und dann Delphi ist so die objektorientierte Variante davon. Aber ich glaube, zum Beispiel Delphi gab's immer nur für Windows, das gab's nie für Unix und
also ich sag mal so, als ich angefangen habe zu programmieren, ist dieses war gerade dieses objektorientierte Paradigma, ich würde fast sagen, auf seinem Höhepunkt oder kurz vorm Höhepunkt oder so, yeah. Ne? Und das war dann halt so irgendwie the shit und man musste irgendwie dieses Objektorientierung drauf haben und so weiter und so fort. Und Java war zu der Zeit zumindest irgendwie eine der saubersten, weitverbreitetesten objektorientierten Sprachen. Das kann man glaube ich schon sagen, ne? Dass man gesagt hat, okay, wenn du Objektorientierung programmieren willst, dann musst du. Das war auch noch zu der Zeit, da waren halt auch viele der anderen Sachen. Also da war zum Beispiel PHP oder diese ganzen Skriptsprachen, ne? Irgendwie die waren
PHP war auch scheiße. Also das ist, muss man auch einfach sagen. Ja. Damals war Java durchaus eine der besseren Wahlen, ja.
Genau, und man muss schon sagen, die hatten eine ziemlich saubere Objektorientierung drin. Interessanterweise. Und das finde ich jetzt mal interessant, weil ich bin ja nicht so richtig dabei geblieben. Aber ich habe das Gefühl, dass das objektorientierte Paradigma eigentlich nicht mehr so richtig gilt. Also das wurde dann irgendwie so aufgebrochen durch Sachen so wie Ruby, das zwar natürlich auch irgendwie objektorientiert ist, aber irgendwie auch nicht irgendwie hier Python und so, also diese ganzen Programmiersprachen, die heute so ein bisschen eher so innen sind, die haben das Objektorientierung zwar schon irgendwie mit aufgenommen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nicht mehr so eine Rolle spielt.
Ja, das ist, also JavaScript hatte lange Zeit überhaupt keine Klassen. Also sie hatten so ein Prototyping-Modell. Das war niemals so ein richtiges Klassenmodell. Und dann haben immer alle gesagt, wir wollen aber richtige Objektorientierung. Und dann haben sie irgendwann mal richtige Objektorientierung eingebaut und da war es eigentlich schon durch. Ich programmiere halt TypeScript, was halt ein JavaScript-Dialekt ist. Es ist mein Daily Job. Und ich habe in den letzten 2 Jahren keine Klasse. Doch eine Klasse habe ich erstellt, wo es halt nicht anders ging, also wo halt das Interface das erforderte. Aber ansonsten habe ich nicht eine Klasse programmiert. Das ist tatsächlich ja, fast durch. Und irgendjemand hat das jetzt
auch... Kommt es auch so nachträglich so ein bisschen vor, als ob dieses ganze Objektorientierung ein ziemlich akademisches Projekt war, so, ja?
Nee, das würde ich nicht sagen. Also jemand hat halt neulich, das habe ich auch retweetet, das war auch in dieser, also das hat jemand, hat jetzt im Rahmen dieser ganzen Log4j, Logforge-Sache, also das Ding ist halt, dieses Logging-Tool, die haben halt diese kleine Sprache, also die haben halt die Möglichkeit da drin, dass du halt sagen kannst, bestimmte Formatierungen machen kannst, und dass du zum Beispiel, wenn du in deine Log-Message halt einbauen willst, nehmen wir mal an, die IP des Servers, auf dem das Ganze gerade abläuft, dass der halt die, dann kannst du halt so eine kleine Makrosprache, mit der du dann was formatieren kannst, so, hey, bau doch hier das und das ein. Und da haben sie irgendwann mal was eingebaut, dass du halt, hey, lad doch mal von dem und dem Server, lad doch mal das Objekt nach und frag das, welchen String es da reinsetzen will.
What could possibly go wrong?
What could possibly go wrong? Und das geht dann halt über LDAP, und das geht halt mit per Default mit jedem Server, der im Internet ist. Und es ist halt so richtig so, und jemand anders hat dann jetzt noch die ausgebuddelt so, hey, habt ihr mal Blick auf die URL-Klasse geworfen in Java?
Also wenn du das habe ich auch gesehen, die dann irgendwie, was macht die? Die macht ein Lookup, ne? Irgendwie,
genau, IP die macht Lookup. Also das ist halt, du kannst halt so eine URL, also so eine Webadresse für die Laien unter unseren Hörern. Ich kann mir immer so schwer vor, wir sollten mal eine Umfrage machen, wer sind eigentlich unsere Hörer, weil ich habe immer so ein schwer, so können die programmieren, können die nicht programmieren, so du hast halt
ein paar davon können da programmieren,
die denken jetzt alle, Max erzählt Scheiße und der Rest ist eh schon eingeschlafen, egal, eine URL, halt eine Webadresse, und die kannst du halt eingeben, und die kannst du in eine sogenannte Hashtable packen, was das jetzt ist egal, und dafür muss ein Hash gebildet werden, und um diesen Hash zu bilden, was jede andere Sprache der Welt wahrscheinlich macht, indem man sagt, okay, wir bilden einen Hash auf diesen String, und dann hat sich der Salat, sagt Java, ah nee, da gehen wir mal ins Internet und gucken mal nach, was die IP dazu ist, und dann, wenn wir die IP haben, dann packen wir die mit in den Hash rein, weil ansonsten ist das ja alles scheiße.
IP steht für IP-Adresse und ist natürlich die numerische Wert, in den sich eine Domain übersetzt.
Genau, und das führt halt dazu, dass wenn du irgendwie so eine URL, wenn du irgendwie 1000 URLs reinkopierst, dass dein Computer erstmal massenhaft Internetverbindungen aufmacht, die zwar relativ schnell reagieren, aber halt, die müssen auch die Antworten kommen, die Antworten können falsch sein, das System könnte überlassen, also es ist halt einfach, und irgendjemand hat dieses schöne Zitat gebracht, Java ist, als ob du willst eine Banane und du greifst nach der Banane und dann hängt ein Gorilla dran und der Gorilla hängt sich an einem ganzen Dschungel auf. Also das ist halt so, du und das hast du halt sehr, genau, stark.
Du willst eine Banane, aber du kriegst einen Gorilla, der eine Banane hält, und dieser,
genau,
Gorilla
lebt
im Dschungel, und du kriegst diesen ganzen Dschungel.
Und du kriegst das halt alles mit, du kriegst halt diese ganzen Dependencies mit rein. Du willst eigentlich nur eine URL in eine Hashtable-Funktion, aber plötzlich macht das eine halbe Internetverbindung auf. Oder eben, hey, ich will eigentlich nur ein paar Nachrichten auf meine Konsole loggen, aber plötzlich hat das irgendwie eine LDAP-Verbindung und ich weiß nicht mal, was LDAP eigentlich ist. Und es und ich glaube, niemand weiß, was LDAP ist, weil das LDAP ist auch wirklich so ein furchtbares Ding. Und das sind so halt, und ich glaube, das hat dazu geführt, dass dieses objektorientierte Paradigma auch so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist. Und eigentlich alle so modernen Entwicklungen, sowas dieses React zum Beispiel, was jetzt ja im Web-Entwicklung, so Node.js und sowas, so der nach wie vor eigentlich State of the Art ist, das ist halt funktional, das hat halt keine Klassen, das hat halt, ja. Und das, was Apple
mit Swift funktional ist auch einfach irgendwie schlanker und eleganter, oder? Muss man einfach so sagen.
Ja, du hast halt, das ist halt, ich meine, so eine Funktion, die hat, also was halt das Schöne daran ist, ist es halt stateless. Also stateless heißt, zum Beispiel, das was
ist halt keinen eigenen Status über die Zeit.
Es lebt nicht. Es ist kein ein Objekt, was du im Speicher hast. Das kann halt Dateien öffnen. Das kann Netzwerkverbindungen aufmachen. Das kannst du nicht einfach so von A nach B kopieren. Und darum reichst du im Wesentlichen das eine Objekt immer rum durch die Welt, und es wird halt immer, und theoretisch jede Funktion, die irgendwann mal mit diesem Objekt in Berührung kommt, kann dieses Objekt verändern, und du kriegst irgendwann dieses Objekt zurück und weißt, kannst nur sehr, sehr schwer feststellen, hat sich das jetzt geändert oder hat sich es jetzt nicht geändert. Und darum ist das halt bei den meisten Sprachen, bei den meisten halbwegs modernen, ja, wir geben denen gar nicht das Objekt, wir geben denen eine Kopie, aber dann kannst du halt kein Objekt mehr haben, weil ein Objekt hat viel zu viel Informationen über sich selber, um verhindern zu können, dass es kopierbar ist und solche Sachen.
Okay, ich versuche jetzt nochmal ganz kurz für die Hörer, die vielleicht jetzt ausgestiegen sind, nochmal ein bisschen ganz kurz dieses objektorientierte Paradigma auch ein bisschen nochmal zu erklären. Also mit diesem Stateless, also ihr müsst euch überlegen, ne, wenn man jetzt so eine Funktion hat, ne? Dann ist das sozusagen, stellt euch vor, irgendwie jemand hat dann hingeschrieben, wenn du diese Funktion aufrufst mit Parameter XY, dann passiert irgendetwas und am Ende kommt irgendwas raus. Ja, das heißt, es gibt sozusagen einen Vorgang, den man aufrufen kann und dann wird er abgearbeitet. Das ist halt sozusagen die Idealvorstellung eines Algorithmus, wird einmal abgearbeitet und danach gibt's ein Ergebnis und das ist gut. Ja, und bei der Objektorientierung ist es dann eben so, dass man sagt, okay, nee, wir wollen nicht nur einfach irgendwie mal eben eine Funktion abarbeiten, sondern wir wollen eben ein Objekt kreieren. Ein Objekt, das dann sozusagen ein eigenes Leben eingehaucht wird. Das hat bestimmte Parameter, es hat bestimmte Eigenschaften, es hat auch bestimmte Methoden, die man aufrufen kann. Und dieses Objekt verändert seinen Status über die Zeit, je nachdem, wie du zum Beispiel mit dem umgehst irgendwie und so weiter und so fort. Und das lebt in deinem Speicher über eine Zeit hinweg. Und genau. Wenn du halt, und dann kannst du es halt immer verändern. Und das hat natürlich ein paar Vorteile. Das heißt, es kann bestimmte Komplexitätsreduktionen in bestimmten Anwendungsfällen geben. Aber natürlich ist es am Ende eine extreme Komplexitätshinzunahme, weil du halt immer dieses Objekt hast und du musst immer dieses Objekt denken, du musst immer beim Programmieren im Kopf haben, was hat das gerade für einen Status und so weiter und so fort. Und nehmen wir mal zum Beispiel eine Variable. Ja? Du hast halt irgendwie eine Variable auf eine Zahl oder etwas, ja, die kannst du einfach rumreichen. Gibt es hier Variable, gibst du einfach weiter an die Funktion so und so weiter und so fort, ja, in der normalen funktionalen Programmiersprache, aber bei einem Objekt ist es so, dass du halt nie den Wert einer Variable weitergibst, sondern du gibst halt immer eine Referenz auf das Objekt, also sozusagen so ein Speicherpointer auf das Konstrukt des Objektes, du zeigst, sozusagen.
Da ist das Objekt, auf das ich das,
genau,
das du bearbeiten sollst.
Und dann musst du halt immer dran denken, dass du sozusagen nicht irgendwie eine Variable weitergibst im Sinne von eines Werts, sondern dass du halt immer sozusagen einen Pointer auf ein komplexes Datenstruktur, auf eine komplexe Datenstruktur weitergibst, so, ja, und das ist irgendwie ein ganz
anderes, die sich jederzeit ändern kann.
Genau, das ist halt die dann eben auch eine andere sein kann, als die du glaubst, die es gerade ist, ja, und also es fuckt dein Mind ab, also es ist und so weiter. Und dann hast du nochmal die zusätzliche Problem, dass du halt irgendwie deinen Speicher vollmüllst mit diesen Objekten.
Naja, das ist
genau, und dann gibt's
das kann man lernen.
Genau, und dann gibt's diese Garbage, wie heißt es, Garbage Control? Garbage
Collection. Oder was? Das ist bei Java gibt's Garbage Collection, ist bei anderen Sprachen auch besser gelöst. Also es ist zum Beispiel bei Swift und Objective-C gibt es da Automatic Reference Counting, was wesentlich simpler ist und wesentlich durchschaubarer. Also der Gedanke dieser objektorientierten Programmierung war halt sehr stark. Ich meine, es sind ja keine Idioten, die sich das ausgedacht haben. Ist ja nicht so, dass
das ja auch schon, ja.
Das hat ja viele Leute überzeugt und das hat ja auch viele Vorteile. Der Gedanke war halt, dass du, wenn du ein Fenster auf deinem Bildschirm siehst, dann ist das halt auch ein Objekt, dann ist das halt auch ein Fenster. Und das Fenster hat halt einen gewissen Lifecycle. Und das ist ja auch intuitiv nachvollziehbar. Ich muss hier nebenbei mal mein Netzteil reinstecken. Dass so ein Fenster eben auf meinem Bildschirm, das hat ein paar Eigenschaften und das hat eine Größe und das kann sich hin und her bewegen. Und warum muss denn die App jetzt genau Bescheid wissen, wo sich dieses Fenster zu jedem Zeitpunkt aufhält? Das kann doch das Fenster auch selber bestimmen und kann sich das doch selber merken über seine Eigenschaften. Und wenn ich da draufklicke, dann macht das schon. Und es ist ja alles gar nicht, das ist ja alles gar nicht verkehrt, was halt das Große, und ich glaube auch, das ist so, das ist jetzt, es gibt einfach Bereiche, da macht das durchaus nach wie vor Sinn, dieses ganze Objekt.
Und weißt du was? Und der Punkt ist natürlich, mit so diesem ganzen Krypto-Zeugs haben wir jetzt auch die Möglichkeit, dass die einzelnen Objekte auch ihre eigene, auch ihr eigenes Geld haben und dann halt auch immer sozusagen für ihren Screen Estate auf deinem Bildschirm bezahlen können.
Nee, dass du dafür bezahlen kannst, dass dieses Fenster da ist. Automatisch von deinem, ja, das ist,
Ja, the future.
Mir wird schlecht.
The future, Max.
Aber was halt bei der Programmierung halt am sehr, sehr oft sehr wichtig ist, also wir sind ja 90% unserer Zeit sind wir nur damit beschäftigt, Fehler zu beseitigen, die wir selber verursacht haben. Und dafür ist es halt wichtig, also man kann es ein bisschen darauf runterbrechen, je weniger Zeilen Code ich verstehen muss, um zu verstehen, was das Problem sein könnte, desto besser. Und wenn man halt so ein Objekt hat, was man halt, da ist die Klasse, wo es angelegt wird, wo es beschrieben wird, da ist die Klasse, wo es initiiert wird, da wird es rumgereicht, da wird es hin und her kopiert und dann ist noch der drauf und dann, der macht das da hinten. Ah, okay, ja, damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. Und je oft man sich so an den Kopf greift und halt einfach nicht versteht, das nennt man Reasoning About, also so dieses detaillierte Verständnis haben, Zeile für Zeile, was passiert hier, wo lebt das Objekt, desto schwerer wird es, irgendwelche Fehler zu finden und desto schlechter ist im Endeffekt die Sprache und das macht dann Java halt, aber das musste man halt auch mal ausprobieren, um rauszukriegen, wie scheiße es ist und das ist halt, welche Nachteile es hat. Ich will es gar nicht pauschal verdammen, weil es ist.
Ich muss auch sagen, zwischenzeitlich habe ich auch diese Objektorientierung echt auch geil gefunden. Ich fand das
ja
auch gut.
Ich hab auch nicht jahrelang, das muss alles objektorientiert sein.
Ja.
Und es ist zum Beispiel auch, es gibt ja auch Vererbung. Das ist ja auch so ein Konzept, das ist ja ein ganz wichtiges Konzept bei Objektorientierung, Vererbung. Das heißt, dass man halt, um jetzt mal bei einem Objekt zu bleiben, es gibt halt ein Objekt.
Und seine Bitcoins auch vererben kann.
Also, dass man Eigenschaften so, ein Wäschetrockner, weil ich jetzt hier gerade in der Küche sitze und Wäschetrockner und Waschmaschine vor mir stehen. Ein Wäschetrockner ist ja eigentlich auch nichts anderes als eine Waschmaschine außer halt. Und das kann man halt mit diesen Vererbungen kann man das halt auch sehr schön machen.
Also man macht eigentlich erstmal eine Klasse Haushaltsgerät, ja, und dann hat diese Haushaltsgerätklasse hat zum Beispiel halt so Standardeigenschaften wie
Farbe,
Stromzufuhr, Höhe, Breite,
genau.
Stromzufuhr, Größe, dies, das, irgendwie solche Sachen, irgendwie so, was alle Haushaltsgeräte halt haben. Und dann kann man da eine Subklasse von machen, eine Vererbung von machen, die halt erstmal alle Eigenschaften davon erbt und dann kann man die halt erweitern. So, das ist.
Genau. Und dann erbt das viele Sachen, aber man überschreibt halt das, was man was ich nicht ändern sollte. Und das macht auch eine Menge Sinn bis zu einem gewissen Grad, weil halt, du schreibst halt einen Button und der ist eigentlich der gleiche Button wie der, aber halt hier nur einen kleinen Unterschied und dann machst du es irgendwie und dann funktioniert das schon relativ okay und das macht auch alles Sinn. Aber dann musst du halt, wenn du halt einen Fehler da entdeckst, dann machst du halt im Zweifelsfall musst du halt für jede Vererbungsstufe die da entsprechende Datei aufmachen und musst jedes davon, also du musst eigentlich den untersten Button gut verstanden haben, um vererben zu können, weil ansonsten kriegst du nicht diese ganzen Eigenschaftenreihe da runter und wie die ineinander spielen. Und das ist halt, weil so ein Button, der ist ja eigentlich auch nur ein View oder ein Control und dann ist er ein View und dann ist er das und das und dann ist er auch das simplere Objekt.
Eine Welle oder ein Teilchen, man weiß es immer nicht so.
Und darum ist halt jetzt mehr der Ansatz, okay, wir machen mehr Compositions. Wir holen uns von einzelnen Funktionen exakt das rein, was wir brauchen und wir spezifizieren alles. Und es ist auch alles sehr viel, das war auch so Objective-C, die Sprache, die Originalsprache des iPhones, die war halt sehr stark an Smalltalk angelegt und es war so eine Everything goes. Das war halt so, du kannst halt ein Objekt kann zur Laufzeit definieren, wenn ich diesen Aufruf bekomme, dann mache ich nicht mehr das, was im Quellcode steht, sondern mache was komplett anderes. Das nennt sich Swizzling. Ist hervorragend geeignet zum Hacken. Du kannst halt ein Objekt kann sich selber zur Laufzeit manipulieren. Und solche Sachen. Also so wirklich, dagegen ist Objektorientierung stringente Scheiße. Also das ist so. Und das war. Das ist
interessant, ne? Also man muss ja sagen, da muss man, glaube ich, jetzt auch wieder so ein bisschen in diese Programmiersprachen-Historie einsteigen. Also C ist ja so ein bisschen so die Mutter aller Programmiersprachen, irgendwie damals zusammen mit Unix entwickelt worden. Und die zwar, sag ich mal, höher steht und abstrakter sind, ist als Absembler, aber nicht viel. Ne? Also wo man
eigentlich sehr nah C-Assembler mit einem etwas anderen Syntax.
Genau, also sehr nah, sehr maschinennah. Genau. Ne? Und es gab dann eben mit diesem Programm, mit diesem objektorientierten Paradigma, gab es halt verschiedene Versuche, C, das halt immer noch sehr beliebt war, einfach halt objektorientiert zu machen. Und eigentlich ist der objektorientierte Ansatz, den ich immer mitgekriegt habe, war immer C++. Ne? Und das, ja, Ergebnis war dann so auch sehr, sehr Windows, in der Windows-Welt dann einfach.
Nö. Das ist auch, also C++ ist nach wie vor extrem weit verbreitet. Wenn man sein Leben sehr, sehr hasst, dann macht man C++. Das ist, C++-Programmierer sind quasi intellektuellen Java-Programmierer. Das ist
intellektuelle Java-Programmierer?
Ja, also C++ ist halt, da steckt auch eine Kommission dahinter. Das wird halt von einem Konsortium verabschiedet, von irgendwelchen Leuten, die sich dann die Sprache weiterentwickeln.
Ah ja.
Und darum gibt es da auch einen Standard für. Und
ich habe übrigens noch nie, muss ich dazu sagen, ich habe nie C++, aber auch nicht Objective-C habe ich auch nicht. Beides habe ich nicht.
Ja, Objective-C und C++ sind sich nicht mal ähnlich. Das sind zwei Sprachen, die, also Objective-C ist viel älter
als C++. War schon beide auf C basiert. Und da muss man dazu sagen, Java ist eigentlich auch C, sehr, sehr C inspiriert.
Ne? Na, von der Syntax her nimmt sich das alles nicht viel. Da sind sie alle sehr, sehr, oder die meisten Sprachen sehr nah dran.
Also C, sind alles C-Abkommen eigentlich. Ne?
Naja, also Java ist nicht ein C-Abkommen. Java hat eine syntaktische Ähnlichkeit, aber ist halt, ist was sehr, 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 sehr anderes als C eigentlich, wenn man es mal ein bisschen genauer nimmt. Und C++ ist halt, ja, das ist halt so der objektorientierte Erbe. Objective-C war halt wirklich so ein Aufsatz, das hat halt jemand so draufgeflanscht auf C. Das war bei Next halt, die sind dann irgendwann von Apple aufgekauft worden, damit ist Steve Jobs zur Firma zu Apple zurückgekommen. Das war dann halt the rest is history, wie man immer so schön sagt. Aber also C++ ist wirklich widerlich und hat so viele fantastische Wege, sich selber in den Fuß zu schießen. Weil halt gerne mal auch, das ist halt bei sowas auch sowas, es gibt halt String Copy und es gibt halt String Copy 2. Und String Copy ist halt eigentlich nur noch aus historischen Gründen da, weil wir können es ja nicht wegschmeißen, weil es ist ja ein,
wegen Backwards-Kompatibilität.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob es String Copy 2 gibt, wegen Backwards-Compatibility, aber das hat halt auch die Möglichkeit, also wenn du da nicht höllisch aufpasst, dann fängst du dir damit ein Problem ab. Also solltest du eigentlich nur String Copy 2 verwenden. Aber das musst du, also das ist zum Beispiel in Java, dieses, was ich vorhin erzählt habe mit dem URL. Es gibt auch eine andere Klasse, die heißt URE, was halt ein anderer Begriff für URL ist, die diese Scheiße nicht macht. Und die gibt's auch schon seit 20 Jahren, weil schon vor 20 Jahren jemand festgestellt hat, das war eine scheiß Idee, wie wir damals URL implementiert haben, aber jetzt kriegen wir es halt nicht wieder raus. Aber das steht halt auch nirgendwo, deswegen halt jeden Tag wieder neue Java-Entwickler anfangen und sagen, oh, URL, das klingt gut, das nehme ich, das ist ja für meine URLs geeignet. Weil halt auch niemand sich die Mühe gemacht hat, mal dran zu schreiben, hey, das bitte nicht mehr verwenden, das ist deprecated. Und das ist halt bei diesen, so du schleppst halt diese Rückwärtskompatibilität immer mit dir rum. Und du wirst die auch nur schwer wieder los. Das ist ja auch bei JavaScript. Ich meine, ich habe heute mal wieder mit der Date-Klasse, also mit der man Daten, also das Datum verwaltet. Und es ist einfach, man möchte sich in den Kopf schießen, so scheiße ist das. Das ist halt wirklich, und so
fluffig. Ich muss aber sagen, ne, als ich mich angefangen habe, mit JavaScript auseinanderzusetzen, ich fand das Prototype-Modell ziemlich gut. Also ich fand das eigentlich die bessere, im Endeffekt war das Prototype-Modell ja eigentlich auch schon eine Form von Objektorientierung, die halt ein bisschen anders funktioniert, eben statt über Klassen, über diese Prototyping-Geschichte.
Ja, ja.
Und die war aber deswegen auch einfacher.
Aber was ich halt sagen wollte, Objective-C war diese Anything-Go-Sprache. In Objective-C, ich habe mal einen Vortrag davon gesehen, wie jemand so, hey, in JavaScript gibt's ja diese Prototypes. Hier so habe ich das mal in Objective-C nachgeflanscht. Also das ist alles möglich. Das ist alles, das geht. Und dann kam halt Swift. Und Swift ist halt sehr alles ist beweisbar. Der Compiler weiß jederzeit, was genau abläuft, kann dadurch viel, viel besser optimieren. Was ein ganz neuer Strang von Problemen eintritt, ist halt viel, viel mathematischer, viel, viel, ja, beweisbarer und so weiter und so fort. Und er kann darum bestimmte Freiheiten nicht erlauben, weil halt der Compiler kann nicht mehr wissen, was Sache ist, wenn halt zur Laufzeit sich das Objekt selber manipulieren kann. Also da sind sie, haben sie den exakt gegenteiligen Ansatz quasi davon genommen. Sie haben es, natürlich mussten sie es so ein bisschen so halt, weil sie auch nur auf Objective-C dann im Endeffekt, oder weil sie mit Objective-C interoperieren mussten, mussten sie davon auch eine Menge Krankheiten übernehmen. Aber die haben sie wirklich aus der, so, das ist nur am alten Objective-C Scheißteil dran, aber hier der ganze Swifty-Teil, der ist alles, das ist alles super Swift und weiß der Teufel was. Und das tritt dann aber, das gibt dann auch, das geht dann auch bis zu einem gewissen Grad, dann sagen alle, Swift ist geil, und inzwischen ist es aber auch so, dass selbst Swift-Hardcore-Fans an vielen Stellen sagen, also diese Teile von Swift, die sind aber auch echt mal scheiße. Weil halt, da übertreibt das auch mit euren, mit eurer Type-Safety und so, und um irgendwelche theoretischen Beweisbarkeiten hinzukriegen, die mir, ja, irgendwelche Crashes dadurch theoretisch vermeidbar sind, die eines Tages auftreten. Aber ein bisschen was könnt ihr mir auch noch zutrauen. Das ist, es ist spannend, wie das so hin und her watschelt.
Genau, da wollte ich mich auch nochmal auf eine Sache, also jetzt nochmal zurück auf dieses Logforge, ne, zurückkommen. Denn eine Zeit lang war es so, dass alle Leute, die so in Security gemacht haben, gesagt haben, hört auch bloß auf mit C und hardware-nahen Sprachen und so weiter und so fort. Die Leute kriegen es eh nicht hin mit dem Speichermanagement, und dann kriegt man halt immer
diese problematischen... Das stimmt alles nach wie vor.
Genau. Da kriegt man halt sozusagen immer diese Probleme mit unreferenzierten Speicherplatz, wo dann halt einfach mit Buffer-Overflow Leute dann irgendwie Code injecten können und so weiter und so fort in den Speicher. Ne? Und jetzt habe ich aber das Gefühl, jetzt zum Beispiel jetzt bei diesem Logforge-Ding, ich nenne das jetzt einfach mal so, ich habe keine Ahnung, wie es ausspricht, aber auf jeden Fall dieses Logforge,
ja,
dass das jetzt aber halt eine spezifische hochsprachenspezifische Sicherheitslücke ist. Oder sag ich mal, dieses Gorilla mit Banane-Problem, ja?
Ja, ja.
Halt sozusagen, das ist ja sozusagen, ne, der Grund. Vielleicht nochmal so kurz als Erläuterung. Der Grund oder einer der Gründe für so eine Hochsprache ist ja auch, dass man eben die Leute nicht mehr so an die Hardware ranlässt, weil das halt Fehlerquellen möglich macht, die zum Missbrauch des Systems Einlass bieten. So. Und ein Großteil, genau, der C-programmierten Sprachen, eben Software, ist halt eben deswegen vulnerable, weil das Speichermanagement so wahnsinnig komplex ist und Leute dabei Fehler machen. Und das Gute an Hochsprachen ist, dass sie eben, also wenn du mit Java programmierst, dann hast du halt einfach nichts mehr mit dem Speicher zu tun. Der physische Speicher in deinem Rechner, von dem kriegst du nichts mit. Ja, das regelt Java alles für dich, sondern du sagst einfach nur, du willst eine Variable, du willst ein Objekt, du willst dies, das und so weiter und so fort. Und die ganze Speicherallokation und aber auch wieder Release und so weiter und so fort, das macht alles die Programmiersprache alles für dich im Hintergrund. Und du musst nicht mehr sagen, ich brauche so und so viel Speicher oder so. Das ist alles nicht mehr in deiner Hand. Und das macht es aber auch sicherer, weil diese Hochsprache eben dann entsprechend diese Dinge auch wirklich kann, ne? Und dann und dann hast du halt nicht mehr dieses Buffer Overflow Problem.
Genau, Buffer Overflows waren so ein klassisches C-Ding. Also gibt's natürlich bis heute noch manchmal Buffer Overflows, aber eine Zeit lang war das richtig häufig zu sehen, dass du quasi alle Woche irgendwo einen Buffer Overflow, und dadurch konnte man ins System eindringen, total einfach, weil halt irgendjemand.
Kann ich nochmal ganz kurz erklären, was ein Buffer Overflow ist, ne? Also du hast halt einen Speicherbereich alloziert für eine Variable oder für irgendwas, was du abspeichern möchtest, und dann Und dann musst du eigentlich diesen Speicher sozusagen immer im Hinterkopf behalten, wenn du damit hantierst und dann irgendwann wieder aufgeben. Du musst dann sozusagen, wenn die Variable irgendwie dann
obsolet wird. Das ist gar nicht mal das Problem. Das ist das Use After Free, also dass du den Speicher wieder freigibst, aber danach dann trotzdem nochmal draufschreiben, zugreifst und dann wird er aber vielleicht was ganz anderes. Was ein schönes, ich glaube, was ein relativ plastisches Beispiel ist, ist mal in Apples JPEG. Decoder war mal sowas drin. Ne? Die haben halt einen Speicher, also da war halt ein JPEG-Bild, irgendwo am Anfang des JPEG-Bilds steht drin, hey, ich bin ein Bild und ich habe eine Höhe von so und so viel Pixel und eine Breite von so und so viel Pixel und dann musst du halt berechnen, kannst du halt ausrechnen, okay, das sind so und so viele Pixel, jedes Pixel braucht so und so viel Speicher, also reserviere ich mir so viel Speicher im Arbeitsspeicher. Und irgendjemand ist dann drauf gekommen, dass halt diese JPEG-Bibliothek aber auch negative Zahlen zulässt. Also konntest du ein JPEG bauen, was dann halt theoretisch gesagt hat so, ja, bin halt minus 100 Pixel breit. Und dann hat halt diese Routine ausgerechnet, okay, dann brauche ich wohl minus 500 Kilobyte Speicher, um dieses Bild darzustellen. Und hat probiert, diesen Speicher zu reservieren. Und dann hat halt der entsprechende Teil, also die Routine dann gesagt, negativen Speicher kann ich nicht, mach mal null. Und dann fängst du an, irgendwo in den Speicher reinzuschreiben und fängst
halt
an.
Das ist jetzt ja, glaube ich, kein typisches Beispiel für einen Buffer Overflow, oder?
Ich glaube, es ist jetzt nicht das typisch prototypische Beispiel, aber so ähnlich waren sehr, sehr viele davon.
Also auf jeden Fall mit dem Speicher rumasen.
Genau.
Also zumindest irgendwie, dass du halt einen Speicherbereich reservierst und dann aber nicht eine Routine hast in dem Programm, die auch dafür sorgt, dass du, dass das Programm mehr als den reservierten Speicher beschreibt oder ausliest und dann kannst du halt irgendwie das ausnutzen und Speicherbereiche lesen oder schreiben, die für das Programm gar nicht gedacht sind. So.
Na, für das Programm schon, das kann inzwischen, das war ganz früher, also so die ersten Macs waren halt so, da konntest du beliebigen Speicher überschreiben, da konntest du halt das Betriebssystem zur Laufzeit versehentlich überschreiben und das führt dann halt regelmäßig dazu, dass das, so das, da haben eigentlich alle, also jeder moderne Computer verhindert das, halt nein, der Prozess darf nicht außerhalb seines eigenen Speichers, aber innerhalb des Speichers von des eigenen Programms kannst du halt noch fröhlich rumwildern, wie du halt willst. Und da gibt's dann immer noch mehr als genug solche Angriffsszenarien. Was da im Augenblick so immer der heiße Scheiß ist halt Rust. Das ist halt die Sprache, die halt so ein bisschen sich so als C-Nachfolger etabliert hat. Oh. Weil die bringt eine Menge Features mit, die ist zum einen sehr systemnah, also du kannst auch ein Betriebssystem in Rust schreiben, wenn du willst. Aber die halt diese ganzen Sicherheitssachen mitbringt und das auch sehr überzeugend. Und ich habe irgendwann mal, ich habe mal Rob gefragt, was er denn von Go hält. Und er hat geantwortet, ich kenne Go nicht gut genug, um mir dazu eine Meinung zu bilden. Aber ich kenne sehr viele Leute, von denen ich sehr viel halte, die Go programmieren. Und so ähnlich ist es mit Rust auch. Ich habe in meinem Leben noch nie Rust programmiert. Aber ich kenne Leute, die ich für sehr gute Programmierer halte, die sagen, Rust ist die Sprache. Und darum vertraue ich da auch. Und darum gibt es jetzt immer mehr so Projekte, das und das, aber in Rust geschrieben. Also, dass man quasi ein bestehendes Tool nimmt und das dann in Rust neu schreibt, weil es dann halt gleich viel, viel sicherer ist. Und weil es dann halt auch zukunftstauglicher ist auf eine gewisse Art. Also, aber das bringt auch seine ganz eigenen, und das ist halt, ich weiß gar nicht, ob die objektorientiert überhaupt können oder ob die reine Funktionalität haben, also rein funktional sind oder functionbasiert.
Es braucht mal wieder ein neues Programmierparadigma, finde ich.
Naja, was die halt machen, ist, was zum Beispiel Rust ist, eben was du mit der Garbage Collection vorhin sagtest, so, wird das noch gebraucht oder kann das weg? Das ist ja im Wesentlichen das, was Garbage Collection macht. Und das wird halt über...
Ist das Kunst oder kann das weg?
Ist das Kunst oder kann das weg? Und das wird halt über verschiedene Tricks gemacht, rauszukriegen. Und das dauert halt sehr lange und sowas. Und andere Sprachen machen das anders. Die machen das dann über sogenanntes Reference Counting. Und aber in Rust zum Beispiel ist das so, ich weiß es jetzt auch leider nicht im Detail, ich sag mal so weit, wie ich es verstanden hatte, bitte verzeiht mir, wenn das nicht hundertprozentig ist, jedes Stück Speicher hat einen Owner, einen Besitzer und kann es nur anderen Sachen mal ausleihen. Ach so, jetzt muss ich dann doch wieder hier weiter erzählen. Und kann sich dann Speicher quasi, kann ein Konstrukt im Speicher verleihen an eine andere Funktion. Und die kann das dann halt nicht einfach sagen, okay, ich behalte das jetzt, sondern wenn das der Owner dann halt irgendwann mal sagt, so, das hat sich jetzt erledigt, dieser Speicher wird jetzt freigegeben, dann ist der halt auch für alle freigegeben, so wenn ich das richtig verstanden habe. Also die haben da schon so ein paar Konzepte, die sie nochmal gelöst haben, die in anderen Sprachen noch nicht mal gedacht worden sind, so in dem Ausmaß. Ach ja. Ja. Schöne Sache. Aber es ist so ein Problem. Das ist so ein Bug, der wird uns noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte begleiten, dass halt mal wieder was auftritt. Und das ist so fantastisch, weil es halt so eine, wie gesagt, es ist so eine Logging-Bibliothek und es gibt jetzt halt, also es ist wirklich so trivial wie, ich glaube, aufgetaucht ist es daran, wenn man halt in Minecraft irgendwelche Chat-Nachrichten eingegeben haben, dann werden halt diese Chat-Nachrichten irgendwo weggeloggt und dann konnte man, wenn man die Chat-Nachricht, wenn man das entsprechend reingeschrieben hatte, konnte man das System, auf dem die Chat-Nachricht angezeigt worden ist, damit übernehmen. Aber damit endet es ja gar nicht, sondern selbst wenn es in dem Moment nicht geloggt wird, nehmen wir mal an, du hast irgendein Warenkorbsystem und du bist halt irgendein Händler, dann kann das halt sein, dass, hey, sobald das nachher dann, du schreibst das in das Adressfeld rein, die entsprechende formatierte Nachricht, dann loggt halt der Drucker, der das Produktlabel druckt, lockt nochmal die Adresse auf irgendeine Kundenkonsole. Wenn das nicht der Fall ist, dann halt spätestens dann irgendwann mal in der Warenwirtschaft oder dann in der Steuerberechnung oder vielleicht macht dann irgendwann Amazon eine Steuererklärung aber das Finanzamt hat dann halt eine Software, die dann nochmal deine Adresse. Also es ist wirklich das sind so Bugs, die können so Lücken, die teilweise die nicht sofort auftreten müssen, sondern du prüfst jetzt auf so eine Lücke und es ist irgendwann in einem Jahr werden deine Daten von Software verarbeitet, die dann diese Lücke noch hat und du kriegst dann halt plötzlich deine Benachrichtigung: Hey, Exploit gefunden hier in Software XYZ. Und das wird uns noch eine Weile begleiten. Das ist ein großer Spaß. Und ich meine, Java, das muss er ja auch dazu sagen, die wollten die Sprache for the Internet of Things werden. Die Echt, wollten, ja? Ja, das ist halt.
Die wollten, in der Zeit, wo ich mich mit Java, ich habe ja wirklich in Java das erste Mal so richtig programmieren gelernt. Nee, ich habe auch schon mal vorher Turbo Pascal und davor nochmal Basic gelernt und so, aber nie so richtig. Und die erste Sprache, wo ich so richtig programmiert habe, war, glaube ich, tatsächlich Java. Und der Anspruch war damals, halt die Everything-Sprache zu sein, ne? Also halt ja. Überall zu laufen. Also das genau. War so ein bisschen so die Idee, diese Cross-Plattform-Geschichte. Und
Java läuft überall. Das muss man einfach sagen. Also wenn du
zum Beispiel, weil jeder jetzt dann diese bescheuerte Engine installiert. Man muss da
nee,
sagen.
Nee, das ist auf der SIM-Karte von deinem Telefon. Mhm. In der SIM-Karte ist ein Prozessor drin und der kann Java. Der kann ein sehr abgespecktes Java, aber der kann Java. Da läuft ein Java drauf. SIM-Karte.
Damals war es so, es gab einen sogenannten Byte-Prozessor. Der konnte Bytecode, genau. Also normalerweise ist es ja so, man hat eigentlich zwei unterschiedliche Paradigmen bei Programmiersprachen. Das eine ist sozusagen kompilierter Code, der dann sozusagen direkt in Maschinensprache übersetzt wird, sozusagen in Prozessorbefehle übersetzt wird für einen spezifischen Prozessor. Oder es gibt eben Skriptsprachen, die halt so einen Interpreter haben, wo du dann halt sozusagen die Sprache sozusagen dann den Code reinmachst und dann interpretiert der das für den Prozessor dann nochmal extra, übersetzt er das sozusagen on the fly für den Prozessor. Mhm. Und diese zwei Paradigmen wurden mehr oder weniger durch Java so ein bisschen durchbrochen, indem sie halt so ein Zwischending gemacht haben, nämlich dieses Bytecode-Zeug. Mhm. Du hast sozusagen so eine Engine, die musst du dir installieren. Und dann programmierst du halt deinen Java-Code und der Code wird dann aber trotzdem kompiliert in eine Zwischenform. Also man kann sagen, so eine Art abstrahierten Maschinensprache, ja, eine abstrahierte Maschinensprache, die sozusagen so ein, gemeinsamer Nenner versucht, für verschiedene Befehlssätze von Prozessoren zu abzubilden und die du dann halt für verschiedene Prozessoren auch dann entsprechend installieren kannst und dann wird das einerseits übersetzt, aber auch gleichzeitig kompiliert. Also du musst es kompilieren und trotzdem wird es übersetzt und so weiter und so fort. Und die Idee war halt, dass dann alle Leute, alle Systeme eben diese Engine da installieren und dann kannst du halt mit deinem Bytecode überall auf allen Systemen deine Anwendung haben. Mhm. Hat nur so mittelgut funktioniert.
Naja, inzwischen ist das einfach so. Ich meine, Java ist nicht tot. Es gibt nach wie vor, also ich meine, Android zum Beispiel, die ist basiert auf Java. Das ist halt, wenn du eine Android-App entwickelst, dann entwickelst du sie in Java oder in Kotlin, was die etwas hübschere Version von Java ist, modernere Version von Java sozusagen. Jetzt mal ganz platt gesprochen.
Voll ein Nerdcast heute, ne?
Ja, und das ist auch eben Android Studio zum Beispiel, wenn man halt Android-Apps entwickelt. Ich habe halt Android Studio auf meinem Rechner drauf, weil ich halt auch mich um die Android-App kümmere bei uns. Und das ist auch in Java geschrieben. Und da ist halt diese Java-Engine, die du gerade beschrieben hast, die ist halt dabei. Die ist halt in dem App-Bundle mit drinne. Das kriegt man nicht mit. Ist halt heute bei den heutigen Speicherpreisen kein Problem mehr. Dann ist das halt irgendwie 400 Megabyte groß. Also die Java-Engine ist da der kleinste Teil davon. Der ist wahrscheinlich dann 5, 6 Megabyte groß.
Ja, und damals war es halt voll der Mega-Akt, ne? Und diese ganzen Java-Programme waren alle super langsam, weil dieser scheiß Interpreter und diese Bytecode, das hat einfach alles verlangsamt. Das war einfach alles total unbenutzbar. Irgendwie.
Aber das ist was total verbreitet. Also ich meine, bei Swift war das am Anfang, die ersten Swift-Apps musstest du auch, die sind fest gebundelt worden mit der Swift-Runtime, was nicht so weit weg ist davon. Das ist, wenn du heute eine App hochlädst in den App-Store, dann wird die auch nicht im Assembler-Code oder halt im Maschinencode hochgeladen, sondern wird die auch in so einen Zwischencode und erst wenn es auf deinem Gerät installiert wird, wird das übersetzt. Das macht Apple noch auf seiner Seite als auf dem Server, aber das damit hast du auch nichts zu tun.
Ja, und das liegt natürlich an den unterschiedlichen Rechenressourcen, die heutzutage verfügbar sind.
Ja.
Und früher war es, aber das Interessante war ja, dass Java relativ früh im Serverbereich einen Performance-Vorteil bekommen hatte, nämlich dadurch, durch diesen Bytecode und durch diese abstrakte Orientierung konnten halt sehr, sehr gute Optimierungen stattfinden im Kompilierungsprozess, die für viele andere Sprachen, vor allem für Skriptsprachen, einfach nicht der Fall waren. Und gerade deswegen konnte gerade dort, wo zum Beispiel nicht mit Interfaces interagiert werden musste, also Java hatte halt auch so ein ganz clunky Interface-Canvas.
Ach so, für die UI.
Ja. UI-Krams, irgendwie, das war auch ganz schlimm eigentlich. Aber dort, wo du es halt sozusagen im Hintergrund hat laufen lassen, war es echt schneller als vieles andere, was man so haben konnte.
Naja, und Geschwindigkeit ist ja dann auch nur eins von, die Entwicklung ist, muss man ja auch sagen, so ein Entwickler, was kostet so ein Server und was kostet der Entwickler, der den Server programmiert? Und im Zweifelsfall ist es dir wichtiger, dass der Entwickler schnell ist, als dass der Server nachher super schnell ist. Also wenn das, was wir halt machen, das ist halt, ich meine, wenn wir ein JavaScript, wobei das muss man halt sagen, JavaScript ist so scheiße schnell geworden, weil halt Apple und Google unfassbare Ressourcen draufgeschmissen haben, um diese Sprache halt schnell zu kriegen. Und das sind gigantische Optimierungen. In ARM, also in der ARM-Prozessorarchitektur, sind spezielle Prozessorbefehle nur für JavaScript drin. Weil halt zum Beispiel JavaScript kann halt, in jeder anderen Sprache sagt man halt, haben wir eine ganze Zahl oder haben wir eine Kommazahl? In JavaScript sagt man halt, wir haben eine Number und die kann halt alles sein, was halt, wenn man mit sehr scheiße ist, wenn man irgendwie mit monetären Sachen arbeitet, weil es halt immer um die Ohren fliegen kann. Und darum hat halt der ARM-Prozessor eine spezielle Unterstützung für JavaScript-Numbers drin. Und die halt fest in Silikon gegossen ist von jedem ARM-Prozessor. Und davon gibt es einige auf der Welt. Wahrscheinlich noch mehr als Java-VMs. Also das ist, das ist bei anderen auch nicht besser. Also das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie dass das irgendwie sagenhaft schlecht wird. Aber Java läuft wirklich auf allem. Also es ist, es geht gerade so ein Meme-Bildchen Comic rum, wo dann halt irgendwie so Typ oder Person liegt nachts in ihrem Bett. Logforge läuft auf deinem Toaster. Und dann so zweiter Gedanke so, nein, auf meinem Toaster läuft kein Java. Und dann so, liegt da, keine Ahnung. Und dann nächstes Bild ist halt Telefon im Gesicht und Google läuft auf meinem Toaster. Und auf eurer Waschmaschine halte ich das für nicht ausgeschlossen, dass da Java drauf läuft.
Also nochmal zurück zu Logforge. Ne? als ich da, je mehr ich darüber gelesen habe, war halt irgendwie für mich so klar, dass es so wieder so ein im Endeffekt so ein bisschen wie Heartbleed, ne? Also Heartbleed war ja vor mittlerweile fast 6 Jahren oder so.
Ja.
War das dieser Bug. Also
aber das war in einer Bibliothek.
No,
von der man in Zweifelsfall eine Kopie oder vielleicht eine Handvoll Kopien auf jedem Server drauf hat.
Ja, aber es war halt in der Bibliothek für OpenSSL. Also ja, es war halt sozusagen.
Es war eine wichtige Bibliothek.
Aber eine wichtige Bibliothek, die alle größere, also fast alle Apache-Server und ganz viele Web-Server einfach
implementiert hatten. Ja, alles, überall. In jedem macOS, in jedem allen.
War überall drin. Und diese Heartbleed-Geschichte war halt, also das haben auch viele Leute, als ich das getwittert habe, haben mich viele Leute berichtigt, Heartbleed war definitiv also weiter verbreitet als Logforge.
Da bin ich mir nicht so sicher. Also im Zweifelsfall sind auf deinem Toaster 4 Kopien von Logforge
installiert. Ich glaube, der Punkt ist halt, Heartbleed war halt alles auf Servern, ne? Und ich glaube, so Logforge beschränkt sich halt eben nicht auf Server, sondern auf alle möglichen Kramgeräte und so weiter.
Und auch jeder, also es halt, wenn du 10 Prozesse auf dem Server laufen hast, in denen halt irgendwas mit Java drin ist, kann halt jeder einzelne davon im Zweifelsfall seine eigene Kopie von Logforge drin haben.
Ja, oh, geil. Keine Ahnung. Also Heartbleed war auf jeden Fall, das war ja so ein großes Armageddon für Systemadministratoren. Also nochmal ganz kurz, was war Heartbleed? Heartbleed war eben ein Bug.
Ich würde sagen, das war ein Scheißdreck dagegen.
Es war ein Bug in der OpenSSL Bibliothek, die halt ganz ganz viele Server implementiert hatten, unter anderem die sag ich mal verbreitetsten Webserver, die es überhaupt gab, und fast alle großen Dienste, die ihr kennt, irgendwie Apple, Google, Twitter und so weiter und so fort, die hatten alle dieses Problem. Und das Problem war halt, dass man tatsächlich mit bestimmten Exploits reinhorchen konnte in die Server. Man konnte sozusagen direkt aus dem Arbeitsspeicher Daten abgreifen. So, das war so ein bisschen das Problem.
Aus dem OpenSSL, da konntest du halt dann Keys von irgendwelchen anderen.
Konnte alles Mögliche, alles, was so im Arbeitsspeicher so ablief, das konnte man irgendwie alles so random
beliebigen rausziehen. Beliebigen Arbeitsspeicher konnte man, glaube ich, auch nicht zugreifen. Aber
also man konnte mal so ausschnittsweise aus dem Arbeitsspeicher rauslesen. Das ist immer so ein bisschen die Sache. Und wenn man lang genug gewartet hat, dann kam dann halt einfach mal so ein SSL-Schlüssel vorbei oder sowas.
Genau, weil man ja im OpenSSL-Prozess drin war, war das sogar sehr wahrscheinlich, dass der mal vorbeikam. Du warst halt Teil dieser Bibliothek.
Genau, also es war aber auf jeden Fall read-only und der Unterschied natürlich jetzt zu Logforge ist natürlich, dass du jetzt halt Dinge, dass du halt Code nachladen kannst und den du halt ausführen lassen kannst auf den Servern und das ist halt natürlich eine ganz andere Qualität. So.
Naja, das war die nächste Stufe dann. Das heißt, nee, was ich jetzt sagen würde, was der große Unterschied zwischen Heartbleed und dem jetzt aktuell ist, dieser OpenSSL, ich habe ja selber einen Server, wo wir unsere Sachen drauf hosten und ich sorge halt dafür.
Sind wir betroffen eigentlich?
Nee, weil wir keine Java, weil da keine Java vor allem drauf läuft, hoffe ich. Aber
schon mal googeln.
Was weiß ich, ob, also ich meine, wir haben natürlich keinen eigenen Server, sondern wir haben eine VM, die steht bei DigitalOcean. Was weiß ich denn, ob nicht das System, in dem das Ganze dann, das unsere VM managt, ob da nicht irgendwo dann außen wieder ein Log4j, Forge drin ist. Also was halt,
Also, wenn ihr das aber, also was hört, halt, könnte es halt sein, dass unser
Podcast, hier,
der ist kompromittiert, ja. Also genau. Wahrscheinlich sind da durch eine Man in the Middle Attack sind jetzt.
Falls wir gerade Scheiße erzählen, das sind nicht wirklich wir. Genau.
Wir können über nichts garantieren. Das ist alles gehackt.
Was damals halt bei Heartbleed ist, ich habe dieser Server, alle Server, die ich unter Kontrolle habe, werden so konfiguriert, dass sie alle System-Updates, dass sie probieren, alle halbe Stunde automatisch System-Updates zu installieren und gucken, was da ist und das dann halt automatisch alles installieren, weil ich halt auf die harte Tour gelernt habe, dass halt, wenn man das halt selber macht, dass man das dann halt über längere Zeiträume nicht macht und dass es dann, wenn man sich dann mal wieder ransetzt, dass es dann entweder schon zu spät ist oder dass sich halt so viele Veränderungen aufgesammelt haben, dass es halt furchtbar schwer ist und unfassbar viel Zeit kostet, das zu aktualisieren. Und darum halt, alle halbe Stunde geht mein Server los, guckt, gibt es irgendwelche Updates? Ja, es gibt Updates, ich installiere die. Im Zweifelsfall war Heartbleed, ich glaube sogar, es war damals so, das Heartbleed-Update war installiert auf unserem, also auf dem Server, bevor ich wusste, dass es Heartbleed gab. Weil halt, die haben es halt gepatcht und halt, bevor sie halt die Informationen an die Welt rausgegeben haben, was der Bug ist, war halt der Patch für alle wichtigen Systeme installiert. Das ist bei Logforge nicht möglich. Weil da muss halt, du musst, jeder Prozess, in dem das drin ist, muss halt zum Entwickler hingehen, muss sagen, hey, die muss aktualisiert werden, die Logforge-Version. Im Zweifelsfall ist das ein relativ einfaches Update, aber das muss halt gemacht werden, dann muss es halt kompiliert werden, dann muss es neu deployed werden und das muss im Zweifelsfall für jede deiner Anwendung passieren. Und das macht's halt, und so große Firmen, die haben natürlich hunderte bis tausende Anwendungen, also so eine durchschnittliche Bank oder sowas, kann man sich ja mal ausrechnen, wie viele Prozesse, also jedes Mal, wenn irgendwo wenn du irgendein Formular ausfüllst oder sowas, wird da halt irgend so ein Java-Prozess hochgefahren. Und
mit anderen Worten, das Internet hat Corona.
Ja, aber du brauchst halt nicht eine Impfung, sondern im Zweifelsfall braucht jedes deiner Organe eine separate Impfung und du weißt nicht genau, welche deiner Organe.
Jede Zelle braucht eine eigene Impfung.
Vielleicht sogar jede Zelle. Und dann haben sie halt eine erste Version veröffentlicht und dann auch wie bei der Corona-Impfung stellte sich raus, nee, eine reicht nicht, ein Patch, dann gab es da nämlich immer noch ein Problem. Und im Endeffekt haben sie diese ganze Sprache, die ich da erzählt habe, am Anfang haben sie es nur probiert zu fixen und irgendwann haben sie offensichtlich einfach aufgegeben, okay, wir schmeißen die ganze Scheiße jetzt einfach raus und dann ist es weg. Was von Anfang an die richtige Idee war, aber es ist halt,
ist es halt der Todesstoß für Java, mal ganz ohne Scheiß?
Nein. Weil Android ist halt auf.
Ja, ich meine klar, dass aber irgendwie das bestimmte Branches oder so Off-Branches von Java weiter existieren will, das meine ich jetzt nicht, ne? Aber dass halt Leute anfangen irgendwie, ich sag mal so, Java ist ja schon relativ erfolgreich aus dem Apple-Ökosystem vertrieben worden.
Ja. Aber da war es auch nie drin. Nie wirklich.
Ja, es gab es schon. Also es war schon auch in der Standardversion von von OS X war schon drin.
Ja, also Apple hat das auch, du konntest auch, es war auch eine Zeit lang, war Java auch eine der unterstützten Sprachen. Ja, Apple hat selber mit WebObjects jahrelang in Java programmierte Software vertrieben. Also das ist und gemacht. Das stimmt, also es war mal wesentlich tiefer drin, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals irgendwie eine native OS X-Anwendungen, also ich glaube, ich benutze jetzt genauso viel Java-Code, wie ich vor 10 Jahren benutzt habe. Ich benutze nämlich die eine IDE, Android Studio, wo ich keine Wahl habe oder keine große Wahl habe und das war's dann. Und damals habe ich dann vielleicht Eclipse genutzt, weil ich keine Wahl hatte und das war's dann. Und also das glaube ich, also was ich glaube, was halt, es wird auf Android wird es auf absehbare Zeit. Google will da über kurz oder lang mal weg mit ihrem Flutter-Zeug und sowas. Vielleicht mal gucken, wissen sie wahrscheinlich selber nicht so genau. Aber die halten sich da noch Optionen offen. Aber es gibt halt so unfassbar viel. Das ist halt wie COBOL oder so, weißt du, so wie diese alten, so beim Y2K-Bug, so ein bisschen, als der Umschlag auf 2000er kam. Dass da halt so viel Legacy-Code existierte. Aber mit dem Unterschied, dass in den letzten 20 Jahren wahrscheinlich 10-mal so viel Code geschrieben worden ist, wie in der gesamten Zeit davor, vielleicht 100-mal so viel Code. Und das ist halt, diese Systeme, die werden oft noch Jahrzehnte in Betrieb sein. Und dafür braucht, also, ich sag nicht, dass man ein schönes Leben hat, wenn man Java-Entwickler ist. Aber einen sicheren Job hat man wahrscheinlich noch die nächsten 40 Jahre. Wahrscheinlich länger. Also ich, da muss was anderes kommen. Und es ist auch, ich meine, was ist denn die Alternative? Es ist ja, ich halte es ja für ein, ich glaube ja, also, wenn jetzt alles in Rust neu geschrieben wird, also, Java hat eine bestimmte Klasse von Problemen. Halt, die Probleme, die es in C gab, die haben die, dieses, was du mit dem Speichermanagement gesagt hast, das stimmt alles und das haben sie beseitigt. Diese Klasse, es gibt ganze Fehlerklassen, die einfach aufgehört haben zu existieren, die einfach nicht mehr passieren. Und das hat Java geschafft. Aber dafür hat es halt neue Fehlerklassen erzeugt, wie wir jetzt sehen, die halt wesentlich auf eine gewisse Art viel komplexer sind, aber auf eine gewisse Art auch viel einfacher sind. Und wenn wir jetzt alles in Rust neu schreiben würden, würde das wieder seine nächste Generation von Problemen mitbringen. Also das ist, wir werden immer schlauer im Laufe der Zeit, nicht neue, also nicht die gleichen, also zum einen natürlich die gleichen Fehler, die wir schon mal gemacht haben, einfach nur noch auf eine neue dumme Art nochmal machen, sondern auch einfach, wir haben aus C gelernt, wir haben aus Java gelernt, darum ist Rust so, wie es ist. Ah, scheiße, daran haben wir nicht
gelernt. Der Philosoph Virilio hat ja mal gesagt, jede Technologie erzeugt ihren eigenen Unfall oder ihre eigene Klasse von Unfällen, ne?
Ja.
Und so ist es, glaube ich, auch so mit so Programmiersprachen. Ja. So irgendwie jede Programmiersprache erzeugt ihre eigene Klasse von Vulnerabilities. So. Mhm.
Ne? Ja, ich glaube, da ist eine Menge dran. Und ich glaube, das lässt sich tatsächlich relativ gut übertragen. Und insofern, ich habe niemals Java gemocht, aber ich will es jetzt auch. Ich habe irgendwann mal über Flash, bei Facebook in unserem Team hat über Flash abgekotzt. So, was ist das für eine Scheiße?
Ich habe mal tatsächlich ActionScript programmiert und ich fand es gar nicht schlecht.
Ja, das ist ja auch, ActionScript ist ja durchaus auch mit JavaScript, ist ja die gleiche ECMAScript,
die unten untersteckt.
Ja. Aber auch da habe ich damals gesagt, so, es gibt nur wenige Tools, die das Privileg haben, die Art von Problemen zu haben, die Flash hat. Weil, ja, natürlich ist da eine Menge Scheiße gebaut worden und eine Menge schlecht gemacht worden und das ist, und es ist gut, dass das aus dem Netz verbannt worden ist. Aber der einzige Grund, warum Flash jemals zu diesem gigantischen Problem werden konnte, war es, weil es so massenhaft verwendet worden ist.
Ja, eben.
Und es gibt so viel, und nur weil dein Tool nicht dafür bekannt ist, so viele Bugs zu haben, heißt das nicht, dass es besser ist, sondern das heißt halt einfach nur, es ist deutlich
weniger verbreitet. Keiner interessiert sich dafür.
Keiner interessiert sich, wenn es kaputt ist. und ich glaube, das trifft auch auf Java zu. Also
das trifft auch auf Facebook auf eine gewisse Art und Weise zu. Ne? Ich glaube ja auch tatsächlich, Facebook ist nicht schlechter und besser oder irgendwie als andere Social Networks. Es ist einfach nur mit Abstand das weit genutzteste Tool und deswegen sind die Probleme skalieren sich halt auf eine andere Art und Weise bei Facebook als bei anderen Social Networks.
Ja, also dass es normal geworden ist, dass Politiker quasi Kriegserklärungen über Twitter rausgeben oder sowas. Das ist ja, die Reichweite. Ich meine, wir haben angefangen irgendwann mal, wir dachten Buffer-Overflows zu verhindern, wäre unser größtes Problem. Wenn wir das geschafft haben, haben wir den ganzen Rest auch in der Tasche. Und jetzt stellst du plötzlich fest, dass man irgendwie den Zusammenbruch der Gesellschaft verhindern muss. Das sind andere Dimensionen von Problemen, die wir plötzlich haben, aufgrund dieses ganzen Maßstabs. Ich frage mich auch so ein bisschen, ob die Probleme der Menschheit also jetzt mit CO2-Ausstoß, das ist ja auch nur so ein Problem, weil wir es so unfassbar viel machen. Also es hat ja auch Jahrhunderttausende hat das ja, weil es für die Menschheit kein großes Problem, dass wir, wann immer es geht, CO2 produziert haben, weil wir halt so wenige waren und weil wir halt so wenig Gelegenheiten hatten, CO2 zu produzieren. Aber jetzt sind wir halt an dem Punkt, dass wir sehr, sehr viel CO2 produzieren wird. Und ich glaube, dass was auch immer wir da als Nachfolger machen, dass wir halt, wenn wir irgendwann mal unseren Strom aus Wellen gewinnen oder aus Solarzellen oder sowas, werden die ihre ganz eigene Klasse von Problemen haben, einfach aufgrund dessen, weil wir halt es überall auf der Welt haben.
Und weil es halt allgegenwärtig ist. Was wir damit erfolgreich tun, wir bekämpfen damit erfolgreich Langeweile. Denn es wäre ja langweilig, wenn wir immer die gleichen Probleme hätten.
Und dafür sind wir hier.
Genau.
Wir sind der Gorilla mit der Banane eigentlich. Ja, hey, ja, warum
zählst du uns aus dem Wald? Der Mensch ist der Gorilla mit der Banane. Genau. Das ist ein gutes Schlusswort, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch schon wieder genug geredet.
Genau.
War jetzt mal so ein richtiger Nerdcast.
War ein großes Vergnügen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch beim Hören.
Wahrscheinlich sind jetzt viele ausgestiegen.
Ja, wir
haben es hier kommentiert mal, wenn ihr nicht ausgestiegen seid, sondern euch diesen
kommentiert Quatsch auch, wenn ihr ausgestiegen seid, dann können wir nächstes Mal eine Statistik machen und feststellen, niemand ist ausgestiegen.
Also wenn wir jetzt aufrufen, dass die Leute, die ausgestiegen sind, kommentieren genau sollen, dann wird das nicht viel bringen, Max.
Doch.
Also wenn ihr bis jetzt nicht gehört habt,
dann wenn schreibt ihr jetzt mal schon nicht Kommentar mehr dabei seid, dann schreibt einen Kommentar, genau. Und schon werden wir feststellen, dass 100% unserer Hörer bis zum Ende dabei sind.
Ja. Yeah.
Gar kann es denn sein. Okay, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.